Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem dritten Satanic Panic Update. Das heißt, insgesamt ist es also die vierte Sendung zu diesem Thema, scheint also eine gewisse Relevanz zu haben. Wir haben heute nochmal andere oder weitgehend andere Gäste als in den drei Sendungen zuvor. Leider müssen wir auf einen angekündigten Gast verzichten. Bianca Liebrand von der Sekteninfo NRW ist kurzfristig erkrankt. Gute Besserung, falls sie zuhört. Wer aber auf jeden Fall da ist, ist natürlich unsere Gastgeberin Lydia ist heute glücklicherweise dabei bei diesem Thema. Unsere beiden Stammkommentatoren Annika und Holm und als Fachgäste Susanna Niehaus. Ich darf sie kurz vorstellen. Sie ist Psychologin, Professorin an der Hochschule Luzern im Fachbereich soziale Arbeit. Und was für unser Thema wichtig ist, sie ist Fachpsychologin Rechtspsychologie und aussagepsychologische Sachverständige. Und dieses Thema Aussagepsychologie hat einen sehr aktuellen Bezug zu unserer Thematik. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das kurz streifen können heute, sonst verschieben wir es auf die nächste Sendung. Sören Musial hat Kommunikationswissenschaft und Sozialwissenschaften studiert, arbeitet als Investigativjournalist, kommt gerade von der Republika, wo er über Menschenhandel in Asien und moderne Sklaverei gesprochen hat. Das ist insofern erwähnenswert, weil er sich halt auch außerhalb von unserem Kontext heute mit diesem Thema Ausbeutung, Menschenhandel, Kriminalität beschäftigt, was auch sehr wichtig ist. Und Dr. Kai Funkschmidt war, beziehungsweise ist immer noch Theologe und Religionswissenschaftler, war aber lange Zeit Referent in Berlin bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Dort hat er sich genau mit den Themen beschäftigt, mit denen wir uns so auch bei Skeptics beschäftigen. Ich glaube, zu deinen Fachbereichen gehörte Esoterik und Okkultismus vor allen Dingen. Er ist mittlerweile Referent am Konfessionskundlichen Institut, glaube ich, in der Nähe von Darmstadt. Herzlich willkommen. Ja, und ich stehe zugegebenermaßen noch ein bisschen unter dem Eindruck eines Filmes, den ich gestern Abend sehen durfte. Ich glaube, Sören ist der Einzige außer mir, der ihn gesehen hat, nämlich Blinder Fleck, der sich genau um unsere Thematik dreht. Und Lydia hatte sich einen kurzen Rückblick so gewünscht, warum wir dieses Thema zum vierten Mal behandeln und was das überhaupt ist. Ich glaube, wir kommen tatsächlich am besten rein, wenn wir uns mit diesem Film beschäftigen. Aber das Gute darin ist, keine Sorge, es muss jetzt niemand abschalten und auch von unseren Gästen es ist kein Problem, wenn man den Film nicht gesehen hat. Also ich werde jetzt nicht mit Sören eine Fachdiskussion über diesen Film führen. Das ist gar nicht das Ding, aber der wirft einfach wirklich, also ich bin immer noch relativ fassungslos. Er wirft einfach eins zu eins alle die Fragen auf, die wir eigentlich schon x-mal besprochen haben und eigentlich dachten, dass es endlich klar sei, ist es aber nicht. Es kommen immer und immer wieder dieselben Sachen und deswegen gleich mal meine erste Frage. Wie gesagt, aktueller Anlass für unsere vierte Sendung heute ist, glaube ich, in allererster Linie dieser Film Blinder Fleck von Liz Wisker. Sie hat auch vor 25 Jahren Höllenleben gemacht, diese zweiteilige Doku mit der berühmten Niki, die vor 2 Jahren, glaube ich, gestorben ist, wo es so zum ersten Mal um das Thema rituelle Gewalt, Mind Control ging. Sie hat jetzt einen neuen Film gedreht, wie gesagt, Blinder Fleck. Und auf dem Filmplakat steht groß, ich zitiere, ein Dokumentarfilm über rituelle Gewalt. Und im Kino selbst war also während der Diskussion waren die ja eingeblendet, auch mit dem Schriftzug, man sieht sie nicht, die Opfer von ritueller Gewalt. Also es dreht sich ausdrücklich um rituelle Gewalt und ich saß da und habe 80 Minuten lang nicht verstanden, was dieser Film soll. Wenn man dieses Rituell einfach durchstreichen würde und hätte an jeder Stelle, an der in dem Film das Wort rituelle Gewalt vorkommt, das einfach weggelassen und hätte einfach sexualisierte Gewalt gesagt, hätte das überhaupt keinen Unterschied gemacht. Das ist einer der vielen Punkte, Kai, vielleicht die erste Frage an dich. Ich habe es gestern nicht verstanden, ich verstehe es seit Jahren nicht. Warum ist diese Szene so besessen von diesem Begriff der rituellen Gewalt? Warum kann sexualisierte Gewalt, auch organisierte sexualisierte Gewalt, die ja niemand von uns ernsthaft bestreitet, Warum kann das nicht sexualisierte Gewalt sein? Warum braucht diese Szene so verzweifelt, kam es mir vor, dieses Label der rituellen Gewalt? Was soll das?
Also das ist in der Tat eine der großen Schwierigkeiten, weil das die öffentliche Debatte immer erschwert, weil etwas, was real existiert, was auch ein reales Problem ist, nämlich sexueller Missbrauch oder sexualisierte Gewalt, vermischt wird mit einer besonderen Erzählung von ritueller Gewalt, die mit irgendwelchen Eliten, die im Untergrund operieren, ja, argumentiert und darin eine ganze Reihe von Zusatzannahmen hat, die Psychologinnen hier im Kreis besser noch erklären können. Also die Erinnerungsverdrängung und die Mind Control und diese ganzen Geschichten. Das ganze Konglomerat hat, würde ich sagen, einfach die Züge einer Verschwörungstheorie und hat deswegen auch die Funktionen von einer Verschwörungstheorie. Wenn Sie einfach nur sexualisierte Gewalt sagen würden, dann hätten Sie natürlich einen Haufen Experten, inklusive von Gerichten und Polizisten und so weiter, die da Bescheid wissen, die das aufklären. Das heißt, alles würde zusammenbrechen von der Vertuschung der gesellschaftlichen, die stattfindet. Denn natürlich klärt die Polizei Verbrechen auf. Richter verurteilen sie. Die ritualisierte Gewalt hingegen, das ist dieses Narrativ, was man eben sagen kann. Wir wissen das und die Gesellschaft tabuisiert es und wir sind eingeweiht und die anderen sind also Schlafschafe, die keine Ahnung haben. Das ist das Typische, was wir bei Verschwörungstheorien sehen. Das heißt, sie sind identitätsstiftend und man selber kann sich fühlen als der große Aufklärer gegen die große Masse derer, die es vertuschen wollen oder die Verschwörer, die es vertuschen wollen und die große Masse derer, die einfach zu naiv sind, zu leichtgläubig, um da durchzuschauen.
Ich sage dir mal meine These von dem Eindruck, den ich gestern hatte. Frau Wissler-Strauch hat sich ja vorher, nein, das wäre jetzt unfair, ich will nicht sagen, darüber beklagt, aber sie hat doch deutlich darauf hingewiesen, dass derzeit kein öffentlich-rechtlicher Fernsehen, anders als Höllenleben, ist ja damals, glaube ich, vom NDR finanziert, produziert worden. Sie hat für diesen Film keinen Auftraggeber gefunden, also keinen Fernsehsender wollte das machen und sie hat es rein Spenden finanziert, worauf sie mehrfach hingewiesen hat. Und ich habe da gesessen, habe gedacht, wenn sie jetzt gesagt hätte, ich mache einen Film über sexualisierte Gewalt, nicht über rituelle Gewalt, hätte sie dieses Spendenaufkommen zusammenbekommen und wäre das Kino genauso voll gewesen, wenn sie einen Film über sexualisierte Gewalt angekündigt hätte. Braucht diese Szene, dieses Label einfach auch um Aufmerksamkeit bekommen, um zu sagen, nein, ich liefere euch keinen Film über Dutroux und Epstein und was ihr alles schon. Nein, nein, ich habe was ganz, ganz anderes. Ich schaue noch tiefer dahinter in eine noch verrücktere Szene, was ihr euch gar nicht vorstellen könnt. Sören, könnte das ein Grund sein, warum dieses Label einfach immer und immer wieder verwendet wird, obwohl es inhaltlich, dazu komme ich gleich noch, überhaupt keinen Sinn macht, auch 80 Minuten lang keinen Sinn ergeben hat?
Ja, es funktioniert jedenfalls. Also ich weiß nicht, wie der Eindruck bei dir gestern war, nachdem der in Berlin war, dann noch eine anschließende Diskussion. Ich weiß nicht, ob das gestern auch so war. Und da hat man oder habe ich schon recht deutlich den Eindruck gewonnen, dass es sich da auch um eine Community handelt, zu großen Teilen, die in diesen Film geht. Und insofern ist das quasi wahrscheinlich, was die Spenden angeht, schon auch Community finanziert sozusagen. Und die Leute, die sich in den Diskussionen zu Wort gemeldet haben, waren auch keine, die noch überzeugt werden mussten von dem, was sie gesagt haben. Also die
Das ist
Diskussion war
richtig.
teilweise schlimmer als der Film, würde ich
Absolut,
mal so
ja.
sagen, weil der Film durchaus eine gewisse Zurückhaltung an den Tag legt. Und insofern glaube ich, ja, funktioniert das eben nur mit diesen Signalwörtern, da wirklich diese Unterstützung zu
Ja.
mobilisieren.
Den Antwort ich auch. Und vielleicht gleich dann an Frau Professor Nios, verzeihen Sie, wie haben wir uns auf die Ansprache geeinigt? Wie darf ich Sie nennen?
Wir duzen uns alle.
Wir duzen uns,
Ja.
das ist sehr schön. Okay, dann Susanna. Ein Ding war, es ging natürlich selbstverständlich auch um die Beweisfrage. Und Frau Wissler-Strauch sagt selbst, Zitat von ihr: Ich warte seit 25 Jahren darauf, dass es wirklich mal bewiesen wird, also dass es diese rituelle Gewalt gibt. Aber dem ist nicht so. Sie sagt selbst mehrfach, es gibt keinerlei gerichtsfeste Beweise für rituelle Gewalt. Dann aber gibt sie eine sehr exzentrische Begründung dafür. Sie sagte nämlich, als sie darauf angesprochen wurde, den Begriff rituelle Gewalt gibt es nicht im Strafgesetzbuch, deshalb, und das wörtliche Zitat, deshalb wird da auch nicht so ermittelt. Genau zu diesem Punkt hast du in einem Aufsatz mal etwas sehr Interessantes geschrieben, nämlich dass das kompletter blanker Unsinn ist. Warum sollte die Straftaten, die da geschildert werden, unter dem Label der rituellen Gewalt, sind zum Beispiel sexueller Kindesmissbrauch, sind Entführung, Freiheitsberaubung, alles Straftatbestände, die für sich aus natürlich anzeigbar und verfolgbar sind. Und ich glaube, das hast du in einem Aufsatz mal sehr deutlich herausgestellt.
Genau. Das ist die Argumentation ist völlig absurd. Bei der muss man sich eigentlich nicht lange aufhalten, weil es genauso ist, wie du es jetzt schon zusammengefasst hast. Da geht es ja um Straftatbestände, die es selbstverständlich im Strafgesetzbuch gibt. Und wenn die vorgefallen wären, wenn man massenhaft Babys opfern, schlachten würde, auch erwachsene Menschen schlachten würde und da gäbe es oder wären bei den sehr sorgfältigen Ermittlungen, die man ja vorgenommen hat, irgendwelche Spuren für gefunden worden, dann wären das selbstverständlich Ermittlungsansätze, denen man weiter nachgehen würde. Und dann gäbe es auch Straftatbestände, unter die diese Handlung subsumiert würden. Ja, also das ist völlig absurd.
Ja, und das ist nicht bei weitem nicht der einzige Widerspruch bei dem Film Sören. Du wirst dich auch erinnern. Sagt in einem Atemzug, es gibt keine Beweise für diese rituelle Gewalt. Ich kann Ihnen das nicht belegen, was ich Ihnen hier 80 Minuten lang zeige. Und dann sagt sie im nächsten Satz, ja, natürlich gibt es Beweise. Auch wörtliches Zitat, die Reservatenkammern der Landeskriminalämter sind voll von Foto- und Videomaterial von Missbrauchsabbildungen. Das sind ja die Beweise an sich. Also, dass es das alles gibt, ist damit faktisch bewiesen. Lydia, was damit faktisch bewiesen ist, ist die Existenz von sexuellem Missbrauch. Nichts
Ja,
davon ist in irgendeiner Form rituell, habe ich den Eindruck.
das ist genau der Punkt. Das hat sie auch in einem Interview gesagt, das ich ge gesehen habe. Und ich war fassungslos darüber, wie man die kompletten Ergebnisse aller Ermittlungen in diesem Bereich, auch internationale Ermittlungen über Jahrzehnte und alle Forschungsergebnisse zu tatsächlich stattfindendem Missbrauch, sei es eben zum Beispiel innerfamiliär oder auch von Bekannten oder in den sehr seltenen Fällen auch von fremden Personen oder auch in größeren Gruppen organisiert. Das alles, was wir dazu wissen, wird in diesem Film komplett negiert. Das hat mich am allermeisten schockiert, dass sie da wirklich steht und so tut, als wüsste sie nicht. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das nicht wissen müsste an der Stelle, als wüsste sie nicht, was tatsächliche Ermittlungsergebnisse erbracht haben, was tatsächliche Forschung in diesem Bereich über Jahrzehnte international erbracht hat. Wir wissen, wie Missbrauch in unterschiedlichen Kontexten abläuft, welche psychologischen Mechanismen auf der Seite der handelnden Personen, die die Taten begehen, und auf der Seite der Geschädigten, welche Mechanismen da ablaufen. Das ist alles sehr, sehr gut erforscht. Wir wissen das alles. Und genau das ist der Punkt. All das scheint sie in Abrede zu stellen, wenn sie allen Ernstes behauptet, dass all diese realen Taten, die real ermittelt wurden, die real verurteilt wurden, dass die ein Beweis für ihr Verschwörungsnarrativ seien. Das ist, ich habe mich wirklich gefragt, kann sie so stark in einem Bestätigungsfehler festhängen, dass sie wirklich in der Lage ist, all diese objektiven Informationen komplett für sich zu negieren? Das wäre dann ein sehr beeindruckend stark ausgeprägter Bestätigungsfehler, oder? Weiß sie, dass es nicht stimmt, was sie sagt? Das weiß ich nicht. Aber ich bin beeindruckt von so einer Aussage. Da bin ich wirklich einfach, ich war schockiert über die Absurdität dieser Aussage. Wirklich, das hat mich wirklich nochmal schockiert und ich hätte nicht gedacht, dass mich eine Aussage aus diesen Kreisen noch überraschen kann. Aber das war wirklich
Ich darf dir ein
absurd,
ganz konkretes
unglaublich.
Beispiel dazu sagen, zu dem, was du jetzt ausgeführt hast. Sie hat in einem dieser Interviews dann auch gesagt, sie sei bei einer dieser Kinovorstellungen, mit der sie jetzt durch Deutschland tour, von einer Polizistin auf einen Fall hingewiesen worden. Da habe ich mich erstmal gewundert, weil der Fall, den Sie dann schildern, ist so bekannt, gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag, den man als Expertin eigentlich kennen müsste. Auch das wertet sie als Beweis. Es ging schlicht gesagt, Kai, ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast, der Orden der Transformanten. Das ist so eine pseudochristliche Gruppe, die sich auf die Apostelgeschichte beruft. Die haben auch so eine quasi eine eigene Bibel. Und da ist ein Mitglied, ist tatsächlich 2021 in Kleve zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt worden wegen sexuellen Missbrauchs einer 13-Jährigen. Und dann sa sagt sie wörtlich in einem Interview dazu, also erstens bei Sekten ist das eindeutig rituell, was da geschieht. Also jeder sexualisierte Missbrauch in Sekten ist ritueller Missbrauch und nicht sexualisierter Missbrauch in Sekten, was eigentlich die normale Bezeichnung dafür ist. Und dann sagt sie, ja, die haben den Täter auch verurteilt. Und wenn man diese Fallgeschichte googelt, ja, wie gesagt, muss man nicht, gibt es auch bei Wikipedia, da findet man dann trotzdem den Begriff rituell gar nicht, obwohl, und das ist nochmal Zitat von ihr, trotzdem war das sexualisierte rituelle Gewalt. Kai, du bist zwar kein klassischer Sektenbeauftragter, aber die EZW war ja so eine Zentraleinrichtung für Sekten- und Weltanschauungsfragen. Warum kann sexualisierter Missbrauch in einer Sekte kein sexueller Missbrauch sein? Was hat das mit rituellem Missbrauch zu tun? Gibt es eine Sekte, die einen festgelegten Ritus hat, der vorschreibt, dass man Kinder sexuell missbrauchen muss?
Also uns ist nichts dergleichen bekannt. Zu behaupten, alles, was innerhalb einer religiösen Kleinstgemeinschaft oder auch einer, was man heute Sekte oder nicht mehr Sekte nennt, aber die Leute wissen, was gemeint ist. Einfach das als rituellen Missbrauch zu bezeichnen, ist natürlich Unfug. Das wäre so, als würden Sie jeden Missbrauch durch einen Lehrer als pädagogischen Missbrauch beschreiben. Also natürlich findet auch innerhalb von Religionsgemeinschaften, und das ist gar nicht nur in sogenannten Sekten, sondern auch in großen Kirchen natürlich der Fall, auch bei in Religionen statt. Es gibt aber keine Fälle, von denen bekannt ist, dass da als Teil der Lehre zum Beispiel, das ist ja im Grunde die Aussage, als Teil der Lehre und als Teil der
Würde ich auch so
Verstörung
sehen, ja.
sexueller Missbrauch stattfindet, so wie das da beschrieben wird. Da werden Kinder geopfert etc. Das sind ja so religiöse Motive, kommen übrigens alle aus dieser uralten jüdischen Verschwörungstheorie von dem Kindesopfer und dem Bluttrinken etc. Es gibt keinerlei Hinweis darauf, dass das irgendwo stattfindet. Üblicherweise wird dann verwiesen, diese Transformantenorden kenne ich nicht, aber es gibt natürlich andere Kleinstgruppen, wo sexueller
Ja,
Missbrauch nachgewiesen ist. Da gibt es dann aber auch
natürlich.
Belege, da gibt es Fotos und so
Natürlich, ja.
weiter. Die Richter haben da ja nicht aus dem Bauch heraus geurteilt, sondern das ist genau das Gegenteil von dem, was diese Theorie behauptet. Das sind eben keine unbelegten Sachen, sondern das sind gut dokumentierte, ich sag mal, normale, in Anführungsstrichen, Fälle von sexuellem Missbrauch, die vor Gericht kommen, wo dann Nachweise geführt werden und Verurteilungen stattfinden. Die rituelle Gewalttheorie sagt ja noch viel, viel mehr. Die spricht eben von dem, was Susanna Niehaus eben sagte, von Kindesopferungen, von Bluttrinken, von Essen, von Säuglingsschlachten, kleine Mädchen mit Absicht schwängern, damit sie dann die Kinder gebären müssen und dann schwanger und so weiter. Nichts von alledem ist in irgendeiner Weise belegt. Das heißt, was wir belegt haben, sind das, was wir alle wissen, sexuelle Straftaten, sexuelle Gewaltstraftaten, die auch in Religionsgemeinschaften vorkommen können, die aber mit dem, was die rituelle Gewalttheorie sagt, nichts gemeinsam haben, wenn man genau hinschaut.
Und
Du
hier
hast
wäre
gesagt,
vielleicht
dass.
wichtig zu erwähnen, muss ich noch ganz kurz ergänzen, dass
Mach.
nämlich gerade diese, ich habe das schon vor Jahren und Bernd wird sich erinnern, gesagt, dass sie in diesem Konstrukt, das sie dann rituelle Gewalt nennen, immer wieder Beispiele heranziehen, die, wie gerade Kai gesagt hat, ja belegt sind. Und wir wissen ja, dass es eben in kirchlichen Kreisen oder auch in irgendwelchen religiösen Gruppen Missbrauchsfälle gibt, wie Kai sagte. Aber ich sage, die nehmen diese Beispiele, die belegt sind. Aber wirklich wichtig ist, dass diese Beispiele ihre eigene These eigentlich widerlegen. Und das ist jetzt der wichtige Punkt. Die These, die von diesen Leuten vertreten wird, die hat immer die Kernelemente, dass Kleinstkinder mit einer genau vorher von diesen Kulten verstandenen und perfektionierten Methode gezielt in mehrere Persönlichkeitsidentitäten tatsächlich geteilt würden. Also dass diese Kulte diese Fähigkeit hätten, eine Persönlichkeit eben zu spalten. Und so nehmen sie immer zu ihrem Narrativ die dissoziative Identitätsstörungsdiagnose, die es gibt. Das sagt die Frau Wiska-Strauch, dass es diese Diagnose gibt. Darauf verweist sie immer. Ja, die Diagnose gibt es, aber was sie macht ist, sie sagt, es gibt ja Fälle, die verurteilt wurden, ja, und es gibt ja auch diese Diagnose, ja, und dann sagt sie so, das ist der Beleg, dass unser Narrativ stimmt. Aber im Gegenteil, es ist das, was sie heranziehen, ist eigentlich eine Widerlegung ihres Narrativs. Der Grund ist, dass in den Fällen, die konkret verurteilt wurden, beispielsweise der, von dem ihr gerade gesprochen habt, dass da eben gerade nicht irgendeine Person gezielt gespalten worden sei, was übrigens aus wissenschaftlicher Sicht auch eine Unheil haltbare These ist, also nicht funktionierend würde. Und genau das passiert in diesen Fällen nicht. Die nehmen also Fälle, von denen sie eigentlich ganz genau wissen, dass diese Fälle genau die Kernbestandteile ihres Narrativs eben gerade nicht beinhalten, sondern eben gerade andere psychologische Mechanismen in diesen Fällen eine Rolle spielten. Und da kann ich jetzt auch nach all den Jahren sagen, ich glaube nicht, dass denen das nicht klar ist, dass alle Fälle, auf die sie verweisen, eben gerade eigentlich das Gegenteil von dem belegen, nämlich da wird niemand in mehrere Persönlichkeitsanteile aufgespalten mit irgendeiner magischen Methode, die nach wissenschaftlichen Erkenntnissen gar nicht funktionieren kann. Und es wird niemand mit sogenannter Mind Control ferngesteuert, was ja zu diesem Narrativ gehört, dass dann die Persönlichkeitsanteile dann bewusst von diesen Kulten gesteuert würden durch irgendwelche Auslösereize. Und inzwischen haben sie ja die Worte verändert.
Ich würde
Also
dich,
sie,
Lydia, gerne
ja, aber
ganz kurz
das,
einbremsen an der
ja,
Stelle, weil du
das ist der
greifst
Punkt.
jetzt ein bisschen, also ich bin dir sehr dankbar für das Stichwort, weil das
Es ist
möchte ich jetzt tatsächlich genau einführen. Und dann kannst du das gerne noch ein bisschen ergänzen, aber ich glaube, wir müssen einen Schritt nochmal zurückgehen. Das ist vollkommen
okay.
richtig, was du und Kai gesagt hast. Ja, zu diesen Elementen gehört ganz entscheidend auch die dissoziative Identität. Und das ist auch ein Punkt, Sören. Ich weiß nicht, ob du es auch so empfunden hast, der für mich der größte Widerspruch, das größte logische Loch in diesen 80 Minuten war. Sie sagt mehrfach, sie will mit dem Film eine Frage beantworten. Sie sagt, sie hat in all den Jahren, wo sie sich mit dem Thema beschäftigt hat, keine Antwort auf die Frage gefunden, wie entsteht die Diskrepanz zwischen den vielen, vielen Opferberichten und der tatsächlichen Ermittlungserfolge. Also wie kriegt sie diese ganzen Opferberichte mit der fehlenden Beweislage zusammen? Und ich habe es in dem Film erstmal gar nicht verstanden, was die Antwort sein soll. Das ist mir erst gestern Abend zu Hause klar geworden. Ihre Antwort darauf ist genau das, was du sagst. Ihre Antwort, das fehlende Glied für sie, ist die dissoziative Identitätsstörung. Sie nennt genau das, was du eben gesagt hast. Sie nennt in dem Film reale Fälle wie Terry Epstein, Lüdke, Bergisch Gladbach, sagt aber gleichzeitig, ja, das sind Netzwerke, die existieren, die sind aufgedeckt worden. Und dann schwingt durch den Film so die Annahme, ja, aber es gibt noch etwas viel, viel Mächtigeres dahinter. Dahinter gibt es noch Netzwerke, die man eben nicht aufdecken kann, die mit ganz subtilen Methoden arbeiten, die ihren Opfern diese dissoziative Identitätsstörung verpassen. Und deswegen sind die Erinnerungen inkonsistent, deswegen können die nicht gescheit aussagen und deswegen kann man diese Netzwerke nicht dingfest machen. So. Und ich saß da und habe mich dann, wie gesagt, zu Hause gefragt, nehmen wir mal Harry Epstein oder Epstein. Das ist ja eigentlich der Prototyp von all dem, was diese Szene behauptet. Der Typ war reich, er hatte tatsächlich beste Kontakte, er war mit Politikern verknüpft, er war mit Prinz Intro irgendwie befreundet. Das müsste ja jetzt jemand sein, wo man sagen muss, ja, das ist genau der Typ, von dem wir reden. Oder Marc Dutroux. So. Wie ist Epstein aufgeflogen? Es gab ein paar Anzeigen, die zunächst ignoriert worden sind. Soweit trifft diese Kritik noch ein bisschen zu, dass die Polizei da erstmal gesagt hat, nee, komm, glauben wir nicht. Dann ist aber die dritte oder vierte Anzeige ist aber ernst genommen worden. Und dann haben sich plötzlich 50 weitere Betroffene gemeldet und dann kam das Ding ins Rollen und der Typ ist verurteilt worden. Und bei Dutroux war es ähnlich. Und ich frage mich dann, wieso? Verfügt jemand wie Terry Epstein mit seinem Geld und seinen Kontakten nicht über diese Geheimmethode der dissoziativen Identitätsstörung? Wieso fliegt ein Typ wie Epstein mit all seinen Mitteln und Möglichkeiten auf? Wieso hat Sabine Darden, eines der zwei überlebenden Opfer von Marc Dutroux, die von ihm 3, 4 Monate, glaube ich, gefangen gehalten worden ist, wieso hat die vor Gericht ausgesagt? Wieso hat der die in diesen 4 Monaten nicht mit der dissoziativen Identitätsstörung bearbeitet und hat sie aussageunfähig gemacht? Das war für mich, Sören, der größte Widerspruch in diesem ganzen Film. Oder wie hast du das empfunden? Warum war Dutroux, Epstein und wie sie alle heißen, nicht in der Lage, bei ihren Opfern eine dissoziative Identitätsstörung zu erzeugen, wenn es angeblich geheimnisvolle Gruppen im Hintergrund gibt, die das können und beherrschen, so wie Lydia es gesagt hat.
Das weiß ich nicht. Das musst
Ja,
du
eben.
Liz Wiskastrauf fragen, wahrscheinlich.
Das würde ich Sie gerne, ja.
Aber ja, mein Eindruck ist auch, dass es das mag ein bisschen zynisch klingen, aber dass sie das sowas wie die eierlegende Wollmilchsau in dieser
Genau.
Theorie ist, weil sie sehr viele Fragen vermeintlich beantwortet, die man an diese Verschwörungserzählung stellen kann. Und ich fand es auch überraschend, an welcher Stelle diese kohärenten oder nicht kohärenten Aussagen, die von Dis-Patientinnen oder Betroffenen getätigt werden, reinkamen. Und es war an der Stelle, als nachdem Axel Petermann, dieser ehemaliger Polizist erklärt hat, dass er mehrfach in solchen Fällen ermittelt hat und Telefone abgehört und was nicht alles gemacht hat und nie Spuren gefunden hat. Also auf einer ganz klaren Beweisebene gesprochen hat. Und dann war das Argument, ja, aber ist ja klar, weil die ganzen Leute, die das haben, die können keine kohärenten Aussagen treffen,
Genau,
was
das war die Aussage von Sven.
auf einer ganz anderen Ebene stattfindet. Und ich habe nur die Augen gerieben und gedacht, ja, verstehe ich auch nicht, was mir das jetzt sagen soll. Genau, aber ja, wie dieser Widerspruch aufzulösen ist, das weiß ich leider auch nicht.
Darf ich
Vielleicht
kurz
bleiben
noch
wir
mal?
noch.
Wir hatten im Chat die Frage, ob wir Chantal Frey kennen, die eine Schweizer Autorin, die zu dem Thema mehrere Bücher geschrieben hat, wo sie auch über sich selbst als Opfer schreibt. Ich kenne die Bücher selber nicht. Ich fand es nur sehr bezeichnend, dass die Vorworte zu allen diesen Büchern geschrieben wurde von Marcel Polte, der sonst selbst Bücher über Entführungen durch Außerirdische schreibt und darüber, dass irgendwie die ganze Weltordnung durch eine große Verschwörung geprägt ist.
Ja,
Aber
ich kenne
vielleicht kann
Chantal
jemand die noch
Frey,
ein bisschen besser
kann ich
einordnen.
gern was zu sagen, passt nur jetzt irgendwie gerade nicht so hin, weil wir jetzt gerade so ein bisschen im Flow mit der Diss sind und Susanna rollt auch schon die Augen, weil sie dazu gerne was sagen würde. Ich möchte nur noch vielleicht einen Satz dranhängen, weil es ist tatsächlich so, wie Sören sagt. Ich hatte teilweise den Eindruck, dass dieser ganze Film ist ein 80-minütiger Werbetrailer für das neue Buch von Frau Wiskastauch über dissoziative Identitätsstörung. Sie hat auch mehrfach darauf hingewiesen, dass im Herbst eine Doku von ihr bei Arte über dieses Thema kommt. Also sie scheint sich mittlerweile für eine Expertin für das Thema dissoziative Identitätsstörung zu halten. Und sie hat dann auch mehrfach darauf verwiesen, dass, wie Lydia eben gesagt hat, die WHO hat doch das anerkannt. Und das ist ein Punkt, der in eurem Podcast, Verzeihung, ich habe es am Anfang gar nicht gesagt, du hast mit einer Kollegin einen vierteiligen Podcast Geteiltes Leid zu diesem Thema gemacht, der im Dezember ausgestrahlt worden ist. Und ihr seid dieser Geschichte nachgegangen, warum und wie das zustande kam, dass die WHO diese Diagnose anerkannt hat. Und das war keineswegs nicht dubios.
Naja, es ist gar nicht, also wir konnten ja nicht so richtig den Prozess beleuchten, weil die WHO ungern Fragen dazu beantworten wollte und stattdessen tausende Seiten PDFs geschickt hat nach dem Motto, hier guckt doch selber nach. Was wir aber in diesen vielen PDFs und Seiten rausfinden konnten, ist, dass es ein Expertengremium gab, das sich explizit mit dissoziativen Störungen und eben auch der dissoziativen Identitätsstörung befasst hat, wo unter anderem eben Ellert Nienhaus, Hüß, ich weiß nicht, der quasi Star-Psychologe aus den Niederlanden, wenn man in dieser Szene unterwegs ist, war sozusagen Teil dieses Gremiums. Und insofern kann man eben davon ausgehen, dass, sagen wir mal, keine ausreichende wissenschaftliche Debatte darüber stattgefunden hat, ob diese Diagnose so in dieser Form in das ICD aufgenommen werden sollte.
Susanna, du rollst schon mit den Augen.
Nein, ich nicke. Also ein früherer, also ein Herausgeber einer früheren Version hat tatsächlich einen ganz interessanten Beitrag dazu geschrieben, wie seinerzeit darüber diskutiert wurde und dass er immer dagegen war, dass das aufgenommen wurde und so. Das ist aber schon von der Vorversion und dass er sich dort aber nicht habe mit allen Mitteln durchsetzen wollen, weil man seinerzeit argumentiert habe, okay, man muss auch irgendwie die anderen Seiten zu Wort kommen lassen und zähneknirschend sozusagen habe man das dann abgenickt, dass das aufgenommen wurde. Aber das ist ja mal das eine. Es ist ja eigentlich sowieso ein unzulässiges Argument, oder? Dass das eine Diagnose ist. Was heißt, das ist anerkannt? Das steht
Ja,
als
eben.
Diagnose dort drin. Damit ist aber nicht anerkannt, was ja im Kern hier behauptet wird, nämlich wie diese Störung entstanden sein soll, oder? Also weder ist über die Häufigkeit was ausgesagt damit, ne? Noch vor allen Dingen darüber, wie diese Diagnose, wie diese Störung, wenn wir jetzt mal davon ausgingen, dass es sie in dieser Form gäbe, wie sie denn entstanden sei. Und das ist ja der zentrale Punkt, oder? Nicht, dass irgendjemand auf
Ja,
der Welt
das
diese
irgendwo.
Störungen nicht haben könnte, so, wenn sie also ganz spontan beobachtet würde, ohne dass man vorher jahrelang in Therapie sich befindet, dann wäre das ein Hinweis darauf, oder? Dass es das als Phänomen tatsächlich gibt. Aber die Frage ist ja, wie ist das entstanden? Und da ist die zentrale Behauptung, dass das entstanden dass das entstünde durch eine gezielte Aufspaltung, durch bestimmte Handlungen, Waterboarding zum Beispiel. Also ich zitiere auch gerne einen Aufruf, auf der Suche nach Beweisen für diese Thesen hatte Jan Gysi zum Beispiel, ich glaube, es war 2018 oder so, oder vielleicht 17, ich weiß nicht mehr ganz genau, müsste nachschauen, mal einen sogenannten internationalen Aufruf genau zu diesem Thema gemacht, weil es eben keine Beweise dafür geben würde, angeblich hier mit in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei, was sich dann später an etwas anders alles dargestellt hat. Die wollten nämlich damit eigentlich nichts zu tun haben. Aber er hat einen Aufruf gestartet und in dem hieß es explizit, dass es zu dieser Aufspaltung der Persönlichkeiten komme durch gezielte Analpenetration, also nicht gezielt, überraschende, also ne, überraschende Analpenetration, weil das eine unmittelbare Verbindung zwischen Anus und Gehirn gebe. Das ist so eine These gewesen, andere These eben Waterboarding und so weiter. Also all das, was in der einschlägigen Literatur zumindest bis vor einigen Jahren noch zu finden war. Manche rudern ja davon inzwischen zurück. Aber das ist ja der entscheidende Punkt. Diese Behauptung der gezielten Aufspaltung und der Fernsteuerung, da wissen wir, das hat Lydia ja vorhin schon erwähnt, da geht es ja über das hinaus, dass es keine Belege dafür gibt, sondern da gibt es ja Belege, dass es nicht funktioniert, Leute fernzusteuern, weil man das ja in ganz, ganz, ganz frühen Experimenten 50er, 60er Jahre ja ausprobiert hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, eben das funktioniert so nicht, die Leute in dieser Weise zu konditionieren. Also das heißt, wir haben hier, das ist ja ein totaler Denkfehler, einfach der da gemacht wird, dass man das gleichsetzt. Ob das wirklich ein Denkfehler ist oder ob das bewusst in Kauf genommen wird, wie Lydia das jetzt angedeutet hat, das kann ich beurteilen. Ich kenne die Frau nicht. Vielleicht sind da auch irgendwo Grenzen so des Verständnisses oder auch der Bereitschaft, irgendwelche Publikationen sich mal anzuschauen zum Thema. Aber offensichtlich wird das ja alles ignoriert, was es an Erkenntnissen gibt in dem Bereich.
Ja, dazu möchte ich gleich kommen, aber Lydia möchte mich gerne noch und darf sie sehr gerne korrigieren, was den Vornamen von unserem Sexualstraftäter angeht.
Jeffrey Epstein
Genau,
war der Name,
Jeffrey.
genau. Jeffrey. Und es ist wirklich, wirklich wichtig zu betonen, dass auch dieser Fall und auch der Dutroux-Fall, die immer gerne hier in den Kontext gesetzt werden, dass in diesen beiden Fällen ja wirklich Ermittlungen und Verurteilungen stattgefunden haben und alle Ermittlungen und Verurteilungen ganz klar andere Mechanismen als das, wovon wir gerade sprachen, nämlich angebliches Mind Control mittels dissoziativer Identitäten, die erzeugt worden wären. Nichts davon hat hier eine Rolle gespielt. Im Gegenteil, völlig andere Dinge sind hier abgelaufen. Also genau diese beiden Fälle sind ein gutes Beispiel dafür, dass genau die postulierten Grundmechanismen dieses Verschwörungsnarrativs nicht in diesen Fällen zu finden sind, aber sehr viel unspektakulärere Erklärungen halt. Also deswegen bin ich immer wieder beeindruckt, wie hier lauter Fälle, die das Narrativ geradezu widerlegen, indem sie komplett mit anderen Aspekten und Erklärungen auch gefüllt sind, warum die dann herangezogen werden. Also das ist wirklich hochgradig absurd. Und an der Stelle noch ganz kurz, inzwischen, weil ja eben durchaus jetzt auch immer wieder darauf hingewiesen wurde, dass ja Mind Control als Konstrukt ja eben gerade unwissenschaftlich ist, wird genau das gemacht, was wir immer schon kennen. Früher wurde von satanischen Kulten gesprochen, inzwischen spricht man nur noch von Kulten, weil die Satanic Panic irgendwann denen aufgefallen ist als offensichtliche Parallele. Und so wird jetzt weg vom Mind-Control-Begriff eher von anderen Begriffen gesprochen, wie zum Beispiel im Sinne von Verschwiegenheitsgeboten. Also sie nennen jetzt Mind-Control zum Beispiel Verschwiegenheitsgebote oder sie sagen statt Programmieren, was ja in dem Mind-Control-Konzept eine Rolle spielte, jetzt von Konditionieren durch Reize, weil Konditionieren gibt es ja. Ja, aber eben nicht so. Man kann nicht eben Menschen auf die Art konditionieren, wie es in dem Mind-Control-Konstrukt postuliert wird. Aber wir sehen, dass die anstatt sozusagen irgendwann mal zuzugeben, dass alles, was immer wieder dann wissenschaftlich diskutiert wird, eben ihre Thesen widerlegt, machen die nichts anderes als Begriffe ändern, aber das Kernkonzept weiter aufrechterhalten. Und da frage ich mich wirklich, wo die Grenze ist zwischen Bestätigungsfehler, Selbstbetrug und vielleicht auch nicht zugeben wollen, dass man sich vielleicht 20, 30 Jahre geirrt hat.
Also
Naja, ich
wird
meine,
denn
das
dieses
ist.
Kernkonzept noch so, also wird diese Aussage, dass die Leute wirklich programmiert sind, und so Geschichten, dass die dann irgendwie auch besondere Fähigkeiten haben, was ja teilweise auch kursierte, wird das heute noch so verbreitet oder sind die sozusagen, haben die auch ihre These verwässert oder haben sie nur die Argumentation verwässert?
Mein Eindruck
Nein.
ist, dass sich da immer wieder die Begriffe ändern. Und sobald man hinter die Begriffe schaut und sich anschaut, was dann in der internen Kommunikation passiert, dann hat sich gar nichts verändert. Also der Begriff von der satanistische Missbrauch oder später satanistisch-ritueller Missbrauch, dann fiel der Satanismus irgendwann weg. Dann waren es plötzlich nicht mehr Satanisten, sondern Freimaurer und allgemein Kulte und Rechtsextremisten. Also das ist eine ständige Camouflage. Da ändern sich die Begriffe, aber in der Sache, sobald man da ein bisschen hinschaut, bleibt es sich gleich. Ich wollte noch auf eins hinweisen. Also das, was Susanna eben sagte, diese Täter induziert oder Täter gemachte dissoziative Identitätsstörung. Ich habe es jetzt gerade wieder gelesen in einem Fortbildungsprogramm von Wildwasser Stuttgart. Da heißt es Täter gemachte dissoziative Identitätsstörung. Das ist ja das eine, dass es dafür keinerlei Belege gibt, dass das ist. Das zweite, man würde ja annehmen, dass es irgendwann auch mal Fälle gibt von Menschen, die exzessive Gewalt in der Kindheit oder als Säuglinge erfahren haben, die so eine Dissoziation entwickeln, die dann so aussieht wie das, was wir dort angeblich vorfinden. Die gibt es aber nicht, diese Fälle. Sondern es gibt immer nur Fälle, wo jemand mit der dissoziativen Identitätsstörung diagnostiziert wird und daraus wird rückgeschlossen, die muss kommen von einer exzessiven Gewalterfahrung in der Kindheit mit der abgespaltenen Persönlichkeit. Das heißt, die Tat wird rückgeschlossen aus dem Symptom und das Symptom wird einfach postuliert, kommt aus diesen Taten. Wenn wir jetzt aber schauen, es gibt ja Menschen, von denen wissen wir ohne Zweifel, dass sie als kleine Kinder extrem der Gewalt ausgesetzt waren. Also ich habe immer mich gefragt, es gibt Tausende von überlebenden KZ-Opfern nach dem Zweiten Weltkrieg. Wieso haben wir nicht bei denen massenhaft dissoziative Identitätsstörungen finden können und die hätte dann die medizinische und die psychologische Wissenschaft erforschen können? Die haben wir aber nicht, sondern die Gedächtnisforschung zeigt eigentlich, dass diese Menschen Erinnerungen haben, die sie praktisch nicht wieder loswerden, die sie zwar mal verdrängen können, aber die nicht in der Form verschwunden sind, wie die dissoziative Identitätsstörung das behauptet. Das heißt, die Fälle, wo man tatsächlich sagen kann, das Faktum der Tat ist garantiert belegt, haben aber keine solchen Folgen. Die Taten oder die Fälle, wo es angeblich diese Folgen hatte, da müssen wir aus den Symptomen entschließend die Tat wieder zurückschließen. Das ist ein klassischer Zirkelschluss, wie bei den Verschwörungstheorien immer wieder vorkommt.
Sören hat eben gesagt, vollkommen zu Recht, ja, da musst du die Frau Wiska-Stauch selber fragen und Susanna hat gerade so sehr freundlich angedeutet, ob da wirklich jede Studie bekannt ist und gelesen wird. Und es ist tatsächlich so, Frau Wiska-Stauch hat im Skeptics-Blog sogar persönlich kommentiert und hat sinngemäß geschrieben, ja, wir sollten uns doch den Film zuerst mal ansehen. Und natürlich kämen auch Kritiker zu Wort und sie wüsste ja, dass es keine Beweise gäbe. Ja, Sören schüttelt jetzt schon den Kopf. Ja, mir ging es genauso. Das ist richtig. Es kommt zu Wort Axel Petermann, den Lydia sicher gut kennt, ein ehemaliger Kriminalbeamter. Der sagt tatsächlich, er hat in mehreren Fällen ermittelt und konnte auch konkrete Angaben nie verifizieren. Es kommt diese bekannte Opferanwältin aus Berlin zu Wort, die hat so eine Zwischenposition, die sagt, ja, also sie glaubt das zwar irgendwie, also es kommt ja schon irgendwie komisch vor, dass man das alles nicht beweisen kann, aber im Grundsatz glaubt sie das irgendwie schon alles, aber jede kritische Äußerung in dem Film wird sofort kontrastiert durch irgendeine betroffenen Aussage, die das sofort wieder gerade rücken, warum das so nicht zutrifft und warum man das ganz anders sehen muss. Also der Film ist ganz klar so zusammengeschnitten, dass er eine ganz klare manipulative Linie verfolgt, die auf das Ziel der Regisseurin hinläuft. Und was mich persönlich am allermeisten geärgert hat, und ich glaube, darüber müssen wir jetzt auch ein bisschen ausführlicher noch sprechen, der Umgang mit Kritikern. Also unsere Position, mit unsere meine ich jetzt alle, die hier sitzen und alle Kritiker dieser rituellen Gewalt, Mind-Control-Theorie. Unsere Position ist also wirklich, wird in diesem Film in einer Weise verzerrt, dass es eine Unverschämtheit ist. Also wir, die Kritiker, sagen grundsätzlich, die Opfer lügen alle, die Therapeuten sind alle böse, die reden das ihren Klienten ein. Wir, die Kritiker, sagen, es gibt keine Diss, das ist alles frei erfunden. Also unsere Position wird einfach dargestellt, wir sagen einfach, das gibt's alles nicht und die Opfer lügen alle. So wird unsere Position in diesem Film und auch in der anschließenden Diskussion dargestellt. Das ist eine absolute Unverschämtheit und das ist auch der Punkt, Kai, Lydia, Susanna, Sören, auch vor allem auch Annika, unsere Skeptiker bewegen, alle, die wir sitzen, wir haben x Gesprächsangebote gemacht. Wir versuchen seit Jahren mit dieser Szene ins Gespräch zu kommen. Und Kai, mein Eindruck ist, diejenigen, die das Gespräch verweigern, die sitzen heute nicht hier in dieser Sendung, sondern die waren zum Beispiel gestern alle im Kino, aber nicht andersrum.
Ja, wir haben ja mal zusammen eine Tagung geplant, Bernd.
Ja.
Die katholischen, die evangelischen Weltanschauungsbeauftragten in Deutschland, ungefähr 2 Dutzend. Und die GWOP war auch mit dabei, damals noch. Die Tagung wurde erstmal, also wir hatten die auch nicht ausgeschlossen, die hätten sich anmelden können. Die haben aber dann versucht, durch eine konzertierte Aktion beim Ministerium zu verhindern, dass die Tagung stattfindet. Anscheinend haben sie sich darin vertan, wer sie eigentlich veranstaltet, weil das Ministerium natürlich für die Kirche nichts zu sagen hat. Aber meine Erfahrung ist, ganz am Anfang konnte ich noch zu den Tagungen von den entsprechenden Netzwerken hingehen. Später wurde ich gar nicht mehr informiert und wurde da auch nicht eingeladen, weil von vornherein klar ist, dass man da unerwünscht ist. Man würde da gar nicht reinkommen. Umgekehrt, wenn wir eine Tagung machen, dann dürfen durchaus Vertreter der Szene kommen und dürfen. Also mein Eindruck ist eindeutig, die wollen nicht mit uns diskutieren. Nicht nur das. Ich habe ja eine Broschüre geschrieben darüber, eine recht ausführlich, und wir haben viel publiziert bei der EZW. Wir zitieren immer ausführlich aus den Schriften. Also von Michaela Huber über Lyswiska Strauss Film und so weiter. Und das das Netzwerk Rituelle Gewalt in Münsterland. Also unsere Broschüren, unsere Publikationen sind voll von Zitaten, Verweisen auf die Literatur. Umgekehrt findest du keinen einzigen Verweis auf unsere Kritik, dass wir werden nie zitiert. Wir fehlen auch völlig im Literaturverzeichnis, denn es könnte jemand auf die Idee kommen, mal nachzulesen. Das heißt, die Auseinandersetzung sowohl mit uns, den Kritikern, als auch mit der fachwissenschaftlichen Psychologie und Psychiatrie wird nicht gesucht. Da sind ja auch keine Fachpsychologen außer den eigenen kleinen Kreisen. Also da werden keine unabhängigen Leute von außen eingeladen. Da kann man lange nach suchen. Insofern, also wenn einer eine Diskussion verweigert, dann sind es jedenfalls nicht wir.
Genau,
Ich
was
wüsste
die
ehrlich gesagt gar nicht,
Fachdiskussion.
was man noch machen, also ich wüsste gar nicht, was man noch machen könnte, um mit den Leuten ins Gespräch zu
Okay.
kommen.
Dazu können wir jetzt vielleicht, also ich denke so, es ist eine halbe Stunde oder sogar schon mehr rum. Ich glaube, so den Rückblick haben wir jetzt, glaube ich, ein bisschen abgehandelt mit der Betrachtung des Films und das Stichwort, das du jetzt gegeben hast, Auseinandersetzung mit der Fachwelt. Das ist der Punkt, wo Susanna viel Erfahrung damit hat. Susanna, ich versuche es ganz kurz mal zusammenzufassen und dann würde ich es gerne an dich abgeben. Es ist so, dass diese Szene der rituellen Gewalt, Mind-Control, Verschwörungstheorie, um es auszuformulieren, sich lange Zeit auf eine sogenannte Studie berufen hat von Herrn Brieken, der am UKE Hamburg, Lydia, wie heißt das, Institut vom UKE Hamburg arbeitet und die haben eine Befragungsstudie gemacht und also die Befragten konnten einfach angeben, wie oft sie mit diesem Thema konfrontiert worden sind. Das Ganze ist nicht nachgeprüft worden. Es war eine rein freiwillige Selbstangabe, die dann so übernommen worden ist. Und Susanna Niehaus hat dann 2023, vor 2 Jahren, einen, Verzeihung, jetzt muss ich mir das zusammensuchen.
Und übrigens, die Bezeichnung ist hier etwas länger. Also Per Brieken steht hier auf der Seite der Aufarbeitungskommission als Direktor des Instituts für Sexualforschung, Sexualmedizin und forensische Psychiatrie und Mitglied des Direktoriums des Instituts für Psychotherapie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. So, und
Genau.
er hatte und er war 2016 bis 2022 Mitglied der Aufarbeitungskommission, und das ist halt wichtig, weil eben in diesem Kontext überhaupt dann diese Studie dann auch ja in Auftrag gegeben wurde. Das ist eigentlich noch ein interessanter Twist an der Story.
Genau, und worauf ich, genau, wo Susanna dann ins Spiel kommt, du hast dann 2023 einen Aufsatz veröffentlicht mit einem Kollegen mit dem Titel Wissenschaftsorientierung in Sexualstrafverfahren in Gefahr, Fortschritte und Opferinteressen stehen auf dem Spiel. Und in diesem Aufsatz werden, glaube ich, fünf oder sechs dieser Gefahren aufgelistet. Und der Punkt fünf, dieser Gefahren für Fortschritt und Opferinteressen ist eben dieses Verschwörungsnarrativ, über das wir die ganze Zeit reden. Und da beschreibt Susanne diese Mind-Control-Theorie und gibt als Referenz eben auch diese Studie von Susanna Nick und Peer Bricken und anderen Autoren an. Und was wir, Kai hat es ja gerade gesagt, in all den Jahren nicht geschafft haben, du und dein Kollege habt dann tatsächlich eine Reaktion von Herrn Bricken auf euren Aufsatz bekommen, auf die ihr dann aber auch wiederum reagiert habt, was insgesamt so in der Zusammenschau sehr amüsant zu lesen war.
Ja, so im Nachhinein schon.
Vielen
Genau. Also zunächst mal, genau, sind die auch Gegenstand, also es war, wir haben etwas umfassender versucht, das Ganze einzuordnen in so eine gesellschaftliche Entwicklung auch. Können wir vielleicht gleich auch noch zukommen. Es auf jeden Fall sind einige Punkte davon hier auch schon angeklungen, nämlich dass eben erwartet wird, eigentlich, dass man jeder Opfergeschichte, die da kommt, glaubt. So, das ist, denke ich, eine gesellschaftliche Entwicklung, dass das grundsätzlich tabuisiert wird, inzwischen das Ganze zu hinterfragen und was natürlich schwierig ist, wenn man im Strafrechtssystem unterwegs ist, wie ich das bin, weil das Strafverfahren dafür da ist, dazu da ist, eben herauszufinden, ob und was gegebenenfalls in dem Fall vorgefallen ist. Aber das jetzt nur so ein Nebengleis zurück zu Herrn Bricken, beziehungsweise einer Forschungsgruppe. Es war damals so, dass wir ja, also methodisch sein Vorgehen kritisiert haben und zwar deswegen das kritisiert haben, weil das ist wohl der Vorwurf natürlich, der da mitgeschwungen ist bei uns, mehr oder weniger explizit, dass er diese Gruppe damit Fehlannahmen, schädliche Fehlannahmen, also für Patientinnen und Patienten, schädliche Fehlannahmen durch unzulässige Schlussfolgerungen, wissenschaftlich unzulässige Schlussfolgerungen untermauert haben. Also die haben eine Studie durchgeführt, die dann Futter geboten hat für all jene, die darauf gewartet haben, dass es Belege dafür gibt, dass es diese organisierte rituelle Gewalt, die sie übrigens definiert haben, so, da können sie im Nachhinein sich nicht rausziehen. Sie haben es genauso definiert, wie wir es jetzt hier auch definiert haben, ursprünglich einmal, haben dann versucht, davon abzurücken. Unsere Kritik an dieser Studie ist kurz gefasst zum einen, es ist nicht haltbar, was sie da tun, weil sie gezielt eine vulnerable Zielgruppe durch sogenannte Believer angesprochen haben damit. Das heißt, es waren in der Regel die Therapeutinnen und Therapeuten von den Leuten, die auf die also die ohnehin dieses Konzept geglaubt haben, also deswegen Believer, die dann auf diese vulnerable Zielgruppe zugegangen sind und gefragt haben, ob die da nicht mitmachen möchten. Dann haben wir, war das ein Fragebogen, der allein schon in der Instruktion sehr suggestiv war. Also man bekommt ja vorher so einen Text, bevor man anfängt, die Fragen zu beantworten. Und diese Instruktion des Fragebogens selbst war sehr suggestiv. Ich habe die sogar mitgebracht. Da wurde also erstmal den Leuten erklärt, was man eigentlich meinte mit organisierter ritueller Gewalt. Ne? Im Kontext von organisierter und/oder ritueller Gewalt berichten Betroffene, so schrieben die, von verschiedenen Formen an Bewusstseinsspaltung und Manipulation. Sie schildern, dass über extreme Gewaltanwendung in der Kindheit und Jugend ihre sich entwickelnde Persönlichkeit in verschiedene innere Anteile aufgespalten wurde. Die so entstandenen Persönlichkeitsanteile wurden von den TäterInnen gezielt für ihre Zwecke trainiert und genutzt. Diese Form der Kontrolle und Ausbeutung nennen wir in dieser Studie Mind Control, schreiben Sie ein für alle, die dort diesen Fragebogen beantwortet haben. Und bei den folgenden Fragen geht es darum, schreiben Sie dann weiter, wann Sie, nicht ob, sondern wann Sie organisierte und/oder rituelle Gewalt erlebt haben, wie Ihnen dies bewusst geworden ist und so weiter. Ne? Also das heißt, das ist eine sehr, also hochsuggestive Einleitung. Das ist mal Der eine Punkt, den wir kritisiert haben, beziehungsweise schon der zweite eigentlich, dann vermengen Sie in dieser Einleitung reale und unbelegte Phänomene, eben das, was Sie
Ja.
eigentlich untersuchen wollen, mit dem, dass es natürlich sowas wie organisierte Kriminalität gibt. Das wird, ob bewusst oder nicht bewusst, das lasse ich jetzt mal aus, aber es wird vermengt an dieser Stelle, was natürlich ein Problem ist, weil damit die Prävalenz aufgebläht wird, die man erhält. Und ganz gravierend methodischer, ganz gravierender Fehler ist, dass sie dann das, was sie bekommen, da melden sich dann viele Leute, die schreiben irgendwas, das wird als Realität akzeptiert, weil das der subjektive Bericht, also der subjektive Bericht von irgendwelchen Leuten, die sich anonym äußern, wird als Realität bezeichnet. Und zwar, es gibt ja dafür gar keinen äußeren Beleg, oder? Es sind in Anführungszeichen nur die Berichte von den Leuten. Natürlich, wir haben viele Verfahren, in denen haben wir nur Berichte von Betroffenen, soweit auch in Ordnung. Aber man muss das natürlich reflektieren, wenn es darum geht, möchte ich ein Phänomen hier beschreiben? Gibt es dieses Phänomen überhaupt? Da muss man reflektieren. Ich habe gar keinen Außenbeleg, keinen Bezug zu irgendwas anderem, was das belegen könnte. Das haben Sie ignoriert. Sie haben auch die Alternativerklärung einer Scheinerinnerung von den Leuten, also dass die möglicherweise wirklich überzeugt sind von dem, was sie schreiben, sogar sehr wahrscheinlich davon überzeugt sind, dass aber trotzdem jedenfalls in dieser Form nicht stattgefunden haben wird. Das haben sie überhaupt nicht diskutiert in den vielen Veröffentlichungen, die sie zu diesem Datensatz gemacht haben. Und sie haben dann unzulässig geschlussfolgert, dass organisierte rituelle Gewalt mit Mind Control sehr weit verbreitet sein müsse, weil ja so viele davon berichten. Und das ist ja das Ähnliche, wie jetzt argumentiert wird von dieser Dame, von der wir vorhin schon gehört haben, deren Film euch nicht so gut gefallen hat oder euch irritiert hat. Also es ist eigentlich keine neue Argumentation von ihr. Das kennen wir alles auch schon von Per Bricken und seinen Kolleginnen. Und wir haben, unser Vorwurf war eben, dass man dadurch wirklich schädliche Fehlüberzeugungen bei Betroffenen einfach noch weiterhin fördert und das eben auch bei Therapeutinnen fördert, die wiederum.
Verzeihung, Susanne, wir haben, glaube ich, Holm, du möchtest ein technisches Problem anmerken oder.
Nee, kein technisches Problem. Mit dieser Fragestellung habe ich noch ein Problem. Also
So.
wenn ich mir die Definition von Mind Control vornehme, die du gerade vorgelesen hast aus diesem Fragebogen, und jemand ist Opfer von Grooming geworden, also wo ja auch es darum geht, das zukünftige Verhalten des Opfers zu beeinflussen, nämlich es halt willfährig zu machen, dann könnte man sich genauso angesprochen fühlen von dieser Definition.
Genau, also das, sie vermengen ja dort sowieso, oder? Sie
Ja,
vermengen
weil das
da Sachen, die es fraglos real gibt. Das ist ja auch ein Vorwurf von uns gewesen, dass man dadurch natürlich automatisch, wenn man das dann auch gar nicht trennt, an eine viel, viel größere Stichprobe kommt. Aber was uns vor allen Dingen gestört hat, ist, dass sie einer sehr vulnerablen Gruppe, also die sind empfänglich möglicherweise für solche Themen, dass sie die damit ansprechen, ihnen schon diese Informationen geben, also damit die Informationen geben, was wollen wir eigentlich, oder? Was wollen wir von euch? Was könnte da gewesen sein? Das ist natürlich hochsuggestiv, also hochgradig suggestiv in der Vorgehensweise und überrascht insofern nicht, dass man da an viele Leute kommt. Und wir haben das inzwischen auch sozusagen nachweisen können. Es wird ja immer moniert, sei ja jetzt noch nicht bewiesen, dass es das nicht gäbe. Da hat man ja ein erkenntnistheoretisches Problem. Also die Nicht-Existenz von irgendwas kann man ja nie nachweisen. So, aber wir haben versucht, das anders zu machen, oder? Wir haben versucht, diese Studie von Bricken et al. Ein bisschen speziell zu replizieren. Und zwar, indem wir nach Missbrauchserfahrungen mit extraterrestrischen Wesen, Geistwesen, Hexen und so weiter, haben wir gefragt und wir haben, wenn man jetzt, und ist ein bisschen unfairer Vergleich, weil wir hatten schlechtere Startbedingungen, sagen wir mal, wenn man jetzt so sich diese Forschungsgruppe anschaut, was die hatten Seriosität durch Mandat, oder? Ne? Also dann Autorität einfach, eben er war Mitglied der Aufarbeitungskommission vorher, zu Beginn zumindest gewesen. Breite politische Unterstützung für dieses Thema war da, gesellschaftlich akzeptiertes Thema, was man da hatte. Eine große Gruppe von vulnerablen Personen konnte angesprochen werden durch sogenannte Believer und eine höchst suggestive Instruktion. Wir sind etwas anders vorgegangen. Aus ethischen Gründen haben wir die Suggestion deutlich abgeschwächt bei uns. Unserer Untersuchung, aber wir hatten auch schlechtere Ausgangsbedingungen dadurch, dass wir hatten kein Mandat, wir hatten keinen Rahmen, keine Autorität, keine Unterstützung. Wir hatten, konnten die Leute natürlich nicht so kontaktieren, sondern mussten uns einklinken in etwas merkwürdige Foren, sage ich mal. Es gibt keine Community von Therapeutinnen im deutschsprachigen Raum, jedenfalls nicht, die das unterstützen würden. Und dieses Alien-Narrativ ist in Europa ja nicht so. Kommt nicht so gut. So in den USA könnte man das eher noch erwarten, aber hier eigentlich nicht. Das heißt, wir hatten eigentlich schlechte Ausgangsbedingungen. Was haben wir gefunden? Wir haben Leute gefunden, die uns von etwas erzählt haben, was wahrscheinlich hier zweifelsohne Realitätsbezug ist, also von Missbrauch durch Aliens und Dämonen. Und wir haben ganz, ganz schwere Formen physischer, psychischer, sexualisierter Gewalt gefunden. Mit rituellen Aspekten auch eine hohe subjektive Belastung der Leute. Also eine erzählte zum Beispiel davon, dass sie immer gezwungen worden sei, halbtote Hybridwesen zu stillen und so weiter. Also wir haben wirklich da subjektiv tatsächlich einen großen Leidensdruck. Und wenn man diese beiden Stichproben vergleicht, dann findet man jetzt so auf psychopathologischer Ebene relativ Ähnlichkeiten von Leuten, die angesprochen haben jetzt auf dieses Thema, aber es gibt auch Unterschiede. Ne? Viel weniger Leute sind in Psychotherapie von denen, die sich bei uns da gemeldet haben. Und die berichten auch viel weniger von gezielter Aufspaltung, weil das nicht zum Narrativ gehört, oder? Die Leute erzählen das, was zu dem Narrativ gehört. Frage ich nach extraterrestrischen Wesenübergriffe durch Außerirdische, darf man ja nicht mehr sagen, deswegen extraterrestrische Wesen, falls es sie eben doch gibt. Und um sie nicht zu diskriminieren. Und zu dem Narrativ gehören eher andere Sachen. So, ne, erzwungene Samenentnahme, Untersuchungen, irgendwelche Sachen werden implantiert, oder? Das ist das Narrativ. Natürlich haben wir dann, werden dann solche Sachen berichtet. Aber zusammenfassend ist es eigentlich so, dass wir damit zeigen konnten, das ist eine Null-Evidenz, die wir haben, dieser Befunde, die da x-fach veröffentlicht worden sind, so unkritisch, also eben wissenschaftlich unzulässig so vorzugehen, ethisch das auch nicht vertretbar, das in dieser Weise zu verbreiten, weil es eben Nährboden für weitere problematische Behandlungen ist. Und wir können auch sagen, wenn man in ähnlicher Weise versucht, an Leute ranzukommen, dann bekommt man solche Erlebnisberichte, oder? Und wir haben daraus nicht geschlussfolgert, dass wir jetzt Ausstiegshilfen finanzieren, also ne, dass wir das beantragen müssen, dass Ausstiegshilfen von so einem Missbrauch durch Außerirdische finanziert werden müssen oder dass wir spezialisierte Beratungsstellen für solche Leute brauchen, sondern wir haben daraus geschlossen, dass das eine Null-Evidenz ist, die wir da vorher gesehen haben, die aber vielfach veröffentlicht worden ist.
Und daraufhin schrieb der Herr Pricken dann einen Brief an euren Herausgeber und wollte
Der
das
hat
ein
schon
bisschen
vorher Briefe
so.
geschrieben,
Ah
weil
ja,
das
aber der
weiß
ist
er wahrscheinlich
veröffentlicht
jetzt noch gar
worden.
nicht mit den extraterrestrischen Wesen. Wir haben das schon, es gab Vorträge dazu vor 2 Jahren, schon gelesen haben, kann er das in dieser Weise noch nicht. Er hat sich vorher ja schon gewehrt gehabt gegen die Kritik. Die war natürlich vorher schon veröffentlicht, die Kritik an seinen Studien. Und das ist einfach, ich sag mal, was hat man behauptet? Man hat gesagt, naja, sie haben hinweisen wollen, also haben sie es abgestritten, sie hätten das nie behauptet, dass es überhaupt irgendwelche Belege geben würde. Jetzt ist es problematisch, wenn man das irgendwie 9 bis 11 Mal nachlesen kann, dass das so geschehen ist. Müssen wir, glaube ich, nicht so lange drüber reden, dass diese Aussage keinen Realitätsbezug hat. Aber wie hat man das begründet? Man hat sehr irritierend argumentiert eigentlich. Man hat gesagt, man wollte auf eine Lücke in der wissenschaftlichen Forschung hinweisen. Genau wie die Frau Wiska-Strauch das auch gesagt hatten. Es gibt doch diese vielen Berichte. Wie kann das denn sein? Es gibt offensichtlich eine Lücke zwischen dieser Vielzahl von betroffenen Berichten, die wir da haben, und der Wissenschaft, die aber ja nicht anerkannt wird von dieser Zielgruppe, oder? Weil es ist ja untersucht worden, sehr sorgfältig, eben schon vor 25, 30 Jahren eigentlich. Und wir haben keine Belege für sowas. Das heißt, die Erkenntnisse der relevanten Forschung in dem Bereich, die ja schon lange zurückliegen, eigentlich, die werden einfach ignoriert. So. Und stattdessen möchte man, das war erklärtes Ziel damals, die Skepsis gegenüber diesem Narrativ abbauen mit den Studien, die man dort durchführt. Das war die eine Argumentation. Dann war natürlich so eine, ja, wie soll ich sagen, ein etwas leicht beleidigt wirkendes sich zurückziehen. Man habe alles fehlinterpretiert. Das kennen wir auch von Jan Gysi, diese Argumentation, oder? Wie man missbraucht werden kann, so seine eigenen Veröffentlichungen. Das ist erstaunlich. Und sie hätten das nie gesagt. Also das macht keinen Sinn, weil eine geschützte Ausstiegsbegleitung oder eben finanzielle Unterstützung von Beratungsstellen und so weiter, all das oder Aufdeckung müsse jetzt gefördert werden. Das macht alles nur Sinn, wenn man davon ausgeht oder man suggeriert es zumindest, dass man von einem realen Phänomen ausgeht. Ansonsten, wenn man nicht von einem realen Phänomen ausgehen sollte, muss ich sagen, das finde ich ja ethisch noch weniger vertretbar eigentlich, wenn man davon ausgeht, das gibt es gar nicht, aber ich stelle mal diese Forderungen auf. Das ist also für mich nicht nachvollziehbar. Und dann gibt es ja
Vielleicht
auch noch den,
können wir es ein bisschen
ja.
abkürzen. Kam es denn zu einer, also ich habe von ihm irgendwo einen Satz gelesen, ich weiß nicht, ob es in diesem Brief an die Redaktion war, wo er dann tatsächlich sowas wie eine Art Zusammenarbeit anbietet. Ja, man müsste da schon mal zusammen gucken, aber ich denke, Kai hat die Erfahrung gemacht, Sören bei der Recherche zu seinem Podcast auch. Da möchte ich gleich noch drauf kommen. Ihr habt ja auch Brieken angefragt. Aber also so was ich bis jetzt deinen Ausführungen entnehmen kann, das steht sich unversöhnlich gegenüber. Es kam keinerlei Austausch, Kontakt irgendwie zustande, dass man sich mal zusammensetzen würde und wird mal klären, worüber reden wir eigentlich? Was ist eigentlich rituelle Gewalt? Was gibt es und was gibt es nicht? Das ist überhaupt nicht passiert. Ihr habt eure Position und er hat seine beibehalten.
Genau, also die Reaktionen waren ja eher aggressiv, so kann man sagen. Und das betrifft ja auch nicht nur ihn, sondern betrifft ja auch, sagen wir mal, den Finanzierungshintergrund OBSKM. Da waren die Reaktionen, also sagen wir mal, bestenfalls so, wie Kai das gesagt hat, dass man nicht erwähnt wird, damit keiner auf die Idee kommt, nachzulesen. Und auch unfreundlicher.
Ja, und ich hab ja schon gesagt, obwohl er, wie gesagt, ich muss nachgucken, aber ich bin sehr sicher, er hat irgendwo was von Zusammenarbeit geschrieben. Es kann auch im Spiegel oder so gewesen sein. Du bist ja auch mehrfach im Spiegel zitiert worden in diesen Berichten, Susanna. Aber, und dann kam es so, Sören, dass ihr ihn bzw. die Frau Nick oder dieses UKE auch angefragt habt für euren Podcast. Und da habt ihr auch einen Korb bekommen, obwohl die immer gesagt haben, ja klar, reden wir mit euch. Tun sie nicht offensichtlich, jedenfalls nicht mit dir.
Ja, wir haben die seltene Spezies an WissenschaftlerInnen gefunden, die nicht über ihre Arbeit reden wollen. Also es kamen, glaube ich, also drei oder vier Personen in Frage, Susanne Nick, Per Brieken und noch zwei andere, deren Namen ich jetzt gerade nicht mehr parat habe, und
Ja, die
niemand.
üblichen Garleitner, halt, die üblichen
Mit Frau
Verdächtigen.
Garleitner haben wir ja gesprochen. Die ist ja erst relativ kurz in der UKASK. Das heißt, sie hatte das nicht zu verantworten und musste dann ja, dafür gerade stehen, so ein bisschen. Was ihr auch sichtlich schwer fiel, oder naja, was heißt schwer fiel? Sie hat es versucht. Genau, aber die wollten nicht mit uns reden. Mein Eindruck ist auch so ein bisschen, dass, und das hört man, hat man auch so ein bisschen gehört, was man so hört im Buschfunk, dass Per Brieken da jetzt vielleicht auch gar nicht unbedingt die treibende Kraft war in der ursprünglichen Initiierung dieses Ganzen, sondern dass das eben eher Frau Nick war, was auch ganz gut passt dazu, was sie so vorher gemacht hat. Also bei Vielseits e.V., glaube ich, so hieß der Verein in Bremen, war sie Vorsitzende, wo man ja auch sehr schön auf der Website zum Beispiel die Begriffsevolution nachvollziehen kann von satanischen Kulten hin zu rituellen Kulten und so weiter, so im Internetarchiv. Genau. Und was ich auch noch auffällig fand, bei diesen, ich weiß nicht, es wird ja immer Studien genannt, auch schon das finde ich ja irgendwie schwierig bei dieser Veröffentlichungsreihe, sage ich mal, war ja auch, wo es so veröffentlicht wurde. Und es war ja schon auch, das wird ja natürlich von den Leuten, die das als Beweis für irgendwas heranziehen, nie erwähnt, dass es eigentlich in keinen ernstzunehmenden Publikationen erschienen ist, dass es in mehreren Publikationen verteilt erschienen ist, wo entweder Herr Brieken selbst oder auch Frau Garleitner entweder Herausgeberinnen oder im Beirat sind. Also es sind so Punkte, wo man sich auch so ein bisschen die Frage stellen musste, wie redlich ist es eigentlich in der Veröffentlichungsweise gewesen?
Ich wollte noch kurz anmerken, ich erinnere mich noch, Bernd, als wir 2018 mal zu diesem großen Themenkomplex hier einen Vortrag gehalten haben. Da hatten wir ja bereits auf diese seltsame Konstellation dieser Studie hingewiesen. Und da muss ich, glaube ich, sagen, waren wir vielleicht die Ersten, die das wirklich so explizit kritisiert haben. Und da, ich weiß gar nicht, ob ich es bei dem Vortrag gesagt habe, aber ich weiß, dass wir uns darüber unterhalten haben und dass mein Eindruck war, dass ich glaubte wahrscheinlich, dass Per Brieken da jemandem vertraut hat. Und als er schon mitten im Projekt war, es vielleicht schwierig war, auszusteigen. Und das ist ja einfach, wenn man die Fakten, die immer noch online, noch nicht mal über Archive, sondern so zu finden sind, wenn man auf die Seite der Aufarbeitungskommission geht, dann kann man mal zum Beispiel den Artikel sich durchlesen: Sexueller Kindesmissbrauch in rituellen und organisierten Gewaltstrukturen im Fokus der vierten Werkstattgespräche. Das war am 7. November 2017. Und da sehen wir eben Herr Brieken und unter anderem auch Michaela Huber. Da gab es mal eine interessante Böhmermann-Sendung, die irgendjemand offenbar heimlich auf YouTube hochgeladen hat, findet man unter so seltsamen Begriffen wie die verbotene Böhmermann-Sendung, glaube ich. Unglaublich, was Leute so machen auf YouTube. Auf jeden Fall gibt es da sehr spannende Infos auch zu dieser ganzen Satanismus-Theorie und auch Michaela Hubers Rolle darin. Und Claudia Igney, die ja auch da uns einschlägig bekannt ist, die dieses Narrativ vertritt. Und wenn man sich die Bücher von ihr durchliest, dann wird da auch sehr unverblümt all das, was wir gesagt haben, in vielen, vielen Details mit Menschenopfern, Babys und allem drum und dran natürlich umfassend dargelegt. So, und diese Leute sitzen da und es war ganz klar, dass das der Ausgangspunkt war dieser Forschung. Und wenn man auch auf die Aufarbeitungskommission-Webseite geht, findet man ja immer noch auch die Infos zu Per Brieken. Und da steht eben, er war 2016 bis 22 Mitglied der Aufarbeitungskommission. Und dieses Forschungsprojekt lief zwischen Januar 2017 und Juni 2019. Also ganz transparent auf der Seite auch dargelegt in der Zeit seiner eben Aufarbeitungskommissionstätigkeit. Und da steht auch völlig transparent, das Forschungsprojekt wurde über Mittel der Kommission finanziert. Also sein Forschungsprojekt wird über Mittel der Kommission finanziert, in der er sitzt. Das ist ja kein Geheimnis. Das steht ja auf der Aufarbeitungskommissionsseite bis heute transparent nachzulesen. Und natürlich muss man jetzt vielleicht nicht gerade tief in Forschungsfragen drinstecken, um sich zu fragen, ob da nicht gewisse Interessenkonflikte bestehen könnten. Aber ich hatte auch den Eindruck, es gab wahrscheinlich einen Point of No Return. Und dann war es vielleicht auch schwer, selbst, weiß ich nicht, vielleicht, falls dann irgendwann klar wurde, dass da ja eine seltsame Art von Grundidee überhaupt dieser Forschung da zugrunde liegt, dann war es vielleicht schwierig, den Punkt zu finden, zu sagen, so, wir blasen das jetzt hier ab und geben zu, dass wir einem Verschwörungsnarrativ unterlegen sind sozusagen. Wer würde das sagen, wer der in der Forschung ist? Das wäre natürlich ein großes Zeichen von Integrität, wenn ein Mensch vielleicht auch mal so offen auch einen Fehler zugeben würde. Aber sagen wir, die Hürde ist sicherlich hoch, nicht wahr? Und deswegen, ich will nur einen klitzekleinen Auszug aus dem Spiegelartikel aus dem November 2023 zitieren zum Thema Realitätschecks. Also ich zitiere mal aus dem Artikel, da steht, fragt man Per Brieken danach, sagt er, das war bei dieser Untersuchung nicht unser Anliegen und wäre mit dem methodischen Vorgehen auch unmöglich gewesen. Man habe an keiner Stelle behauptet, Fakten zu präsentieren, also auch was Susanna gerade sagte. Weiter steht hier, er selbst habe keine wissenschaftliche Evidenz für Techniken wie Mind Control oder die gezielte Aufspaltung der
Ja.
Persönlichkeit. Und wenn die Ergebnisse
Ja, ich
seiner
weiß.
Forschungsgruppe dennoch als Beleg für die Existenz ritueller Gewalt gelesen werden, frage, Zitat von ihm, dass Forschungsergebnisse missbraucht werden, lässt sich leider nicht verhindern. Und dann gucke ich mir einfach online an seinen Artikel Organisierte und rituelle Gewalt in Deutschland, wo man die Zusammenfassung kostenlos lesen kann. Und ich zitiere einfach mal, Ziel der Studie ist es, die Erfahrungen von Betroffenen wissenschaftlich zu erfassen, um charakteristische Gewaltformen und deren Auswirkungen genauer zu verstehen und die Versorgung zu verbessern. Genau wie Susanna sagte, wenn man einfach diese Zitate nebeneinander legt, sind sie logisch inkonsistent. Sie sind aber von derselben Person. Ich habe keine Ahnung, wie man das mit sich vereinbaren kann. Und an dieser Stelle, Herr Brieken ist ein super Wissenschaftler in vielen Bereichen und deswegen bin ich besonders menschlich enttäuscht, dass einerseits der Fehler überhaupt so entstanden ist, aber andererseits, dass da bis heute auch ein interessanter Umgang, sagen wir mal, mit der Materie zu sehen ist, sage ich mal ganz vorsichtig.
Ah ja, und dann Annika.
Aber zurückkommen, ich glaube, Susanne hat eben was Wichtiges gesagt und das, was jetzt Lydia noch hinten dran schob, passt dazu. Also Wissenschaft hat natürlich nur eine begrenzte öffentliche Wirkung. Also das, was Per Brieken und Susanne Nick und Johanna Schröder und so weiter da in Hamburg veröffentlicht haben, das ist zwar unwissenschaftlich, aber das strahlt sich in die Öffentlichkeit. Ich glaube, das, was die größte Wirksamkeit hat, jedenfalls war das meine Erfahrung, wenn ich darüber aufklären wollte, ist die UBSKM selber, weil das eine staatliche Stelle ist. Also die Tatsache, Susanne, du hast eben gesagt, Brieken als Universitätsprofessor mit dem Geld, das dahinter steht und der Seriosität, die das ausstrahlte, das gilt ja nochmal verstärkt für eine unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Missbrauchs der Bundesregierung. Also diese Stelle, darauf berufen sich ganz, ganz viele. Ich glaube übrigens auch Gerichte berufen sich darauf. Und diese Stelle verbreitet seit vielen Jahren in kleinen Videos sogar, also für die breite Öffentlichkeit gedachten Aufklärungsvideos, haben sie das gelöscht, aber den Rest behalten sie nach wie vor bei, aber das hat einen Schaden ja schon angerichtet. Das ganze Narrativ von dieser satanistischen rituellen Verschwörung. Die haben auch immer diese ganzen Sachen mitgemacht, dass sie dann die Begriffe ein bisschen geändert haben, um dann so Nebelkerzen zu werfen, aber im Kern verbreitet die USKM unverändert seit über 10 Jahren das Narrativ. Das hat zum Beispiel Auswirkungen, das spreche ich mal als jemand, der bei der Kirche arbeitet. Wir haben uns mal gestritten mit der Stelle, die innerhalb der evangelischen Kirche für die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs, also eine Studie rausgekommen und so weiter, befasst ist. Und die Leute dort vertreten ebenfalls das Narrativ von der rituellen Gewalt. Und wir haben dann also ein offizielles Gespräch und so weiter. Das ist übrigens die Frau, die heute damals die Leiterin war. Das ist heute die Vorsitzende Bischöfin der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland. Das heißt, es ist dort an höchster Stelle offiziell das Narrativ der rituellen Gewalt verbreitet, wird vertreten. Und die Begründung, wenn man die dann sagt, hört mal, ich habe Ihnen noch gerade ausführlich erklärt, die sind ja nicht völlig blöd, das sind keine Vollgläubigen, also das sind nicht die Hauptvertreter der ganzen. Wie können Sie das denn eigentlich glauben? Dann sagen die, ja, die UBSKM sagt es und solange die UBSKM daran festhält, werden wir auch daran festhalten. Dann, also wenn Sie argumentativ in die Ecke kommen, dann ist es immer die UBSKM. Und ich glaube ehrlich gesagt, solange die UBSKM nach wie vor nicht davon abrückt, von diesem ganzen Narrativ, aufgrund der Leute, die da drin sitzen. Also Per Brieken war halt einer davon, aber früher war auch mal im Umfeld von Frau Huber und Bosse, Birte Bosse, glaube ich, waren da drin. Oder war, nee, die war, glaube ich, in Rheinland-Pfalz bei der katholischen Kirche. Aber jedenfalls sind da Vertreter dieser ganzen, also der zentralen Vertreter dieser Theorie da drin. Solange die UBSKM davon nicht abrückt, werden wir, glaube ich, immer wieder sehen, dass das wieder sein Haupt erhebt. Und letztes Beispiel in Stuttgart, ich habe es eben erwähnt, Wildwasser Stuttgart, arbeitet am Thema Kindesmissbrauch, ist ja einschlägig bekannt für auch manche Verschwörungstheorien. Die haben jetzt eine Fortbildung angeboten, in der genau diese dissoziative Identitätsstörung durch Täter hervorgerufen und die rituelle Gewalt und so weiter verbreitet wird. Und wer finanziert es? Das Familien- und Gesundheitsministerium von Baden-Württemberg. Und zwar finanzieren sie es so lukrativ, dass die ganze Fortbildung gratis ist. Also ich weiß nicht, wie viele Gratis-Fortbildungen es für Psychologen gibt, aber für mich ist das jedenfalls das Nonplusultra. Der Mercedes unter den Forderungen, wenn man hinterher gar kein Geld mehr nehmen muss.
Gibt es Fortbildungspunkte?
Das habe ich jetzt nicht, da bin ich nicht so drin, was die Psychologen für Fortbildungen
Steht dann in der Regel da dran, also wenn bei diesen Veranstaltungsankündigungen, dass
da habe ich jetzt
man,
nicht drauf geachtet, ob das
aber
dann.
das, weil das finde ich immer interessant, weil dann gibt es ja auch einen, gut, hier ist jetzt das Ministerium, aber dann gibt es auch nochmal mit der Landespsychotherapeutinnenkammer einen konkreten Ansprechpartner, wo man mal nachfragen kann, wonach die so entscheiden, welche ihrer Fortbildungen sie mit wie vielen Punkten eigentlich versehen. Wenn ich kurz darf, weil das gerade so ein bisschen gefühlt durcheinander ging, mit der UBSKM und der UCASC, weil, also ich glaube, da gibt es schon Unterschiede. Also die UCASC, also die Unabhängige Kommission zur Aufklärung sexuellen Kindesmissbrauchs, heißt es, glaube ich, vollständig, ist meines Eindrucks nach schon ein bisschen radikaler drauf, was dieses Thema rituelle Gewalt angeht, als die UBSKM Kerstin Klaus. Ist vielleicht auch eine wichtige Anmerkung, dass diese Seite wissenschafthilfe.org, auf der viele dieser fehlerhaften, falschen Informationen standen, in seit geraumer Zeit überarbeitet wird. Also gerade ist sie nicht abrufbar. Das heißt, keine Ahnung, was da jetzt passiert, ne? Also wenn sie wieder dann öffentlich wird, wer weiß, was da drauf steht. Vielleicht keine Besserung, aber vielleicht eben auch doch. Und mein Eindruck war im Gespräch mit Kerstin Klaus, dass sie da durchaus eine Gesprächsbereitschaft zeigt, beziehungsweise auch eine Bereitschaft zeigt, vielleicht Haltungen, die sie mal hatte, auch zu überdenken. So. Und deswegen würde ich versuchen, UBSKM und UCAS zumindest ein bisschen auseinanderzuhalten, auch wenn die UCAS das Geld von der UBSKM bekommt und so weiter. Aber es sind trotzdem noch zwei unterschiedliche Einheiten.
Ich glaube,
Okay,
Annika hat
Katharina, ich
eine.
kenne nur den Röhrig, den Vorgänger von Frau Klaus, und der hat mal gesagt, er hätte anfangs nicht dran geglaubt und dann aber hätte er mit den Opfern gesprochen und danach hätte er dann angefangen daran zu glauben. So hat er das im Interview im Radio
Ja,
gesagt.
hat er gesagt, ja. Aber ich glaube, Annika hat eine Frage, die uns jetzt so langsam auf die Schlussgeraden bringen könnte.
Genau. Und weil mir ja sonst wieder vorgeworfen wird, ich würde einen Stummfilm produzieren, wollte ich diese Frage auch sehr gerne anbringen. Die habe ich mir nämlich gerade gestellt und zufällig kam genau dann in dem Moment auch die gleiche Frage rein von Great Pumpkin im Chat. Und zwar fragt Great Pumpkin, mich würde ja auch mal interessieren, warum diese Hubers und Wiesker Strauß diese Verschwörung aufrechterhalten. Was haben sie davon? Zusatz von mir, glauben die da selber dran? Also was ist da los? Wo
Ja,
kommt's her?
also das Sören, mein Eindruck von der Kinovorführung und von der anschließenden Diskussion, ich gebe dir völlig recht, der Film gibt sich relativ moderat, aber in der Diskussion haut sie dann alles los. Und ich habe einfach, Annika, den Eindruck, für die ist das ja keine Verschwörungstheorie. Ich glaube, also ich halte denen zugute, dass die völlig davon überzeugt sind, da einer großen Sache auf der Spur zu sein. Das sagt sie auch x-fach, haben wir auch am Anfang gesagt. Blinder Fleck, sie will auf etwas hinweisen, was sie als Problem wahrnimmt. Ich glaube, die sieht das wirklich so und die kneift links und rechts beide Augen zu, um nicht mit irgendeiner Gegenrealität konfrontiert zu werden, Sören.
Ja, ist auch mein Eindruck. Also was psychologische Prozesse angeht, hatten wir ja schon ganz am Anfang. Seid ihr, glaube ich, die besseren Expertinnen, Lydia und Susanna und Kai wahrscheinlich auch. Aber ich glaube schon, dass es da eine Überzeugung gibt und den unbedingten Wunsch, helfen zu wollen. Und wenn es eben diese Überzeugung gibt, dann sehen eben auch Therapeutinnen oder auch HeilpraktikerInnen mit psychotherapeutischer Zusatzausbildung oder was für Leute eben auch in diesen Weiterbildungen sitzen und von dem großen Leid erfahren, ne? Das muss man ja immer, das ist so ein bisschen das Ding daran. Da werden ganz, ganz schlimme Geschichten erzählt. Und wenn man ganz unbedarft da reinkommt und das erste Mal davon hört, dann denkt man naturgemäß, oh Gott, die armen Menschen, die das erfahren müssen. Und ich glaube, dieser Schockmoment, der verhaftet bei vielen und die entwickeln daraus eben diesen Wunsch, Menschen helfen zu wollen und daraus dann eventuell auch einen gewissen zu starren Fokus darauf, Beweise finden zu wollen in ihren Patientinnen, in den Jugendlichen, die ihnen in Frauenhäusern begegnen oder wo auch immer eben vor allem ja junge Frauen an diese HelferInnen geraten. Und ich glaube, es ist der unbedingte Wunsch, helfen zu wollen. Und dann gibt es noch ein paar einzelne Personen, die, glaube ich, einfach davon leben. Also finanziell. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Das ist, ich würde jetzt auch keine Namen nennen in dem Zuge, weil das auch nicht so leicht nachzuweisen ist. Aber ich glaube, es lohnt sich auch. Wir hatten das ja auch, was die Finanzierung des Films angeht, schon. Es lohnt sich auch, eine Koryphäe in einem bestimmten Bereich zu sein oder eine Lichtgestalt.
Also wir können es ja mal umgekehrt machen, weil vielleicht hört ja der eine oder andere zu. Und was mir in den letzten Wochen im Zusammenhang mit diesem Film aufgefallen ist, die haben ja umgekehrt an uns, Annika, im Grunde dieselbe Frage. Also es gibt jetzt zum Beispiel ein relativ aktuelles Video mit der Grande Dame dieser Szene, mit Frau Huber, die jetzt natürlich auch sich wieder zu Wort meldet. Von der gibt es jetzt ein relativ neues YouTube-Video und der Moderator hat anscheinend gar keine Ahnung von dem Thema, mal ausnahmsweise. Und also er fand die Böhmermann-Sendung ganz, ganz schlimm und er fragt also die ganze Sendung hindurch permanent, wie man das ins Lächerliche ziehen kann und wie man dazu kommt, da so eine Comedy drüber zu machen. Also die stellen sich umgekehrt die gleichen Fragen und haben ein wörtliches Zitat mitgebracht. Der Moderator fragt Frau Huber, warum sollte man, also wir, die Kritiker, warum sollte man sich auf die Täterseite stellen? Und antwortet Frau Huber allen Ernstes, wörtliches Zitat, weil man Täter ist. Also diese Dame geht bis heute unverbrüchlich davon aus, dass wir alle, die wir hier sitzen, alle Kritiker dieses Narrativs, wir sind mindestens Täter oder Täterschützer oder Täter. Eine andere Idee scheinen diese Leute nicht zu haben, warum wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Und vielleicht können alle reihum Kai, Susanne, Sören, Lydia in zwei Sätzen mal sagen, warum wir das für wichtig halten, ohne dass wir zur Täterszene gehören oder Kinder missbrauchen oder sonst was, warum das trotzdem wichtig ist, darüber aufzuklären. Susanne.
Ja, also vielleicht kann ich noch zwei Sätze mehr dazu sagen. Da geht es um gezieltes Emotionalisieren aus meiner Sicht, oder? Das ist genau dieser Punkt, den ich vorhin nur angedeutet habe, dass das was mit der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, also der Stellung, der Positionierung zu diesem Thema zu tun hat. Und da wird einfach ein neutrales Hinterfragen. Das ist kaum mehr möglich, oder? Eine neutrale Betrachtung dieses Themas oder auch eine jetzt im Strafverfahren zum Beispiel, wo ich tätig bin, eine neutrale Betrachtung, ein neutrales Hinterfragen des Erlebnisbezugs, eine Aussage. Das wird inzwischen tatsächlich gleichgesetzt mit ja, einem böswilligen Nicht-Glauben, einem Negieren dieser Problematik. Und dann ist der Schritt dazu, dass man Täter schützt oder selbst womöglich einer oder eine Täterin ist, ja nicht mehr weit, oder? Es wird automatisch, wer nicht pro ist, ja, wer nicht dafür ist, dass man auf dieses Hinterfragen verzichtet, wird meiner Erfahrung nach automatisch in die Täterecke gedrängt, und das nicht nur im Zusammenhang mit ORG, also ritualisierter Gewalt, sondern grundsätzlich im Bereich von Sexualstrafsachen. Sobald man Neutralität an den Tag legt, wird das als opferfeindlich betrachtet, tatsächlich.
Ja, und trotzdem tun wir uns das an, Lydia. Warum eigentlich?
Ja, also unsere Bernd und mich meine ich damit, unsere Geschichte mit diesem Thema ist ja schon sehr lang. Und wie wir auch schon vor Jahren gesagt haben, es ist einfach so erschreckend, dass Menschen ja durch das Narrativ geschädigt werden. Und man muss es oft genug sagen, diejenigen, die wirklich an das Narrativ glauben, glauben, dass sie ihren Wahrnehmungen, ihren Erinnerungen nicht vertrauen können, dass jederzeit eine Person an ihnen vorbeigehen kann und schnipsen kann und sie plötzlich eine andere Persönlichkeit werden und losgehen und ein Baby töten. Und das ist explizit ein Teil des Narrativs so. Und ich meine, man muss auch nicht Psychologie studiert haben, um sich vorzustellen, dass Menschen einzureden, sie könnten ihrer kompletten Wahrnehmung nicht vertrauen und sie würden jederzeit ferngesteuert werden von ominösen Kulten, die nicht ermittelt werden könnten, weil ja vermeintlich die Ermittlungsbehörden und ganz, ganz einflussreiche Menschen alle Ermittlungen stoppen würden, dass das ein beängstigendes Konstrukt ist, das keinem Menschen guttun kann und schon gar nicht Menschen, die tatsächlich psychische Probleme oder vielleicht sogar psychische Störungen haben. Das liegt auf der Hand. Und diese Menschen werden geschädigt durch dieses Konstrukt und die Aufrechterhaltung dieses Konstruktes. Das heißt, wir reden hier nicht nur davon, dass Menschen die Unwahrheit vertreten, egal ob sie das wissen oder nicht, sondern dass mit diesen narrativen Menschen geschädigt werden. Und deswegen muss ich noch ganz kurz sagen zu Frau Wiska-Strauch nochmal am Ende, ich habe den Begriff am Anfang schon mal gesagt, Bestätigungsfehler ist ein Begriff aus der Psychologie, im Englischen Confirmation Bias, ganz grob gesagt, menschliche Gehirne neigen dazu, Informationen so wahrzunehmen und auch zu gewichten und zu erinnern, wie sie der eigenen Weltsicht auch passen, also um die eigene Weltsicht aufrechtzuerhalten. Und das ist der Punkt, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob es ein sehr, sehr starker Bestätigungsfehler ist, dass sie wirklich alle Belege, die zeigen, dass sie Unrecht hat, wirklich aufgrund des Bestätigungsfehlers quasi irgendwie relativieren kann in ihrer Wahrnehmung, also sich dessen wirklich nicht bewusst ist, wäre möglich. Oder ob sie vielleicht teilweise zweifelt, aber nach so vielen Jahren, wenn jemand so viele Jahre oder Jahrzehnte ein Konstrukt vertritt, dann müsste dieser Mensch sagen, okay, ich habe mich jetzt Jahre und Jahrzehnte geirrt. Ich habe Dinge vertreten, die Menschen geschadet haben. Und ich muss dafür jetzt eigentlich gerade stehen. Ich müsste das jetzt kommunizieren. Ich müsste dafür die Verantwortung übernehmen vor mir und vor den anderen. Und das ist rein menschlich. Eine so hohe Hürde, dass ich glaube, umso länger Menschen intensiv dieses Narrativ vertreten, desto schwieriger auf der ganz persönlichen, menschlichen, psychologischen Ebene wird es für diese Menschen, diesen Schritt zu gehen und sich das alles einzugestehen. Und das erklärt für mich diese komplette Faktenresistenz. Denn die Vorgängerfilme von Blinder Fleck, Höllenleben, Teil 1 und 2 von Frau Wiska-Strauch, wo sie ja in ihren Interviews immer sagt, ja, heutzutage würden ja die öffentlich-rechtlichen Medien sich ja nicht mehr trauen, sowas zu zeigen. Fakt ist, diese Filme haben jahrelange Ermittlungen ausgelöst, ja. Über 10 Jahre wurde ermittelt und es wurden haufenweise Behauptungen widerlegt. Zum Beispiel wurde gesagt, an diesem Tatort wurden Kinder massenweise getötet. Man hat Blutspuren gesucht. Ich meine, wirklich Ermittler, die darauf spezialisiert sind, es gab nicht mal einen Hauch von Blutspur. Also in alten Räumlichkeiten, also da müssten also die Kulte über chemische, sehr beeindruckende Mittel verfügen und ganz viele andere Sachen. Zum Beispiel wurde von einem Tötungsopfer berichtet. Dann stellte sich bei den Ermittlungen raus, der Mann ist 6 Jahre später alt in einem Krankenhaus gestorben. 6 Jahre nachdem er vermeintlich bei einer rituellen Tötung getötet wurde. Also es wurden Dinge widerlegt. Frau Wiska-Strauch weiß das. Die weiß das. Aber da wären wir wieder bei, irgendwann ist das Narrativ so wichtig für das eigene Selbstbild, dass es wahrscheinlich wirklich kein Zurück mehr gibt. Und das ist meine These. Nur wir müssen trotzdem, finde ich, hier auf unserer Seite weiter für Vernunft und auch Faktenprüfung einstehen, damit irgendwann hoffentlich niemand mehr durch dieses Narrativ geschädigt wird. So.
Ich wollte gerade sagen, heißt das, wir haben das jetzt noch 30 Jahre, weil die Leute sind ja jetzt zum Teil auch noch nicht so alt, die da aktiv sind.
Wir müssen einfach hoffen, dass wir genug Menschen erreichen können durch Fakten, durch Vernunft, durch wissenschaftliche Erkenntnisse. Das ist das
Ja,
Einzige,
das hat Sören
was.
ja mit dem Podcast gemacht. Wie gesagt, es waren 4 Teile, geteiltes Leid, der sehr Kritik dieser ganzen, was heißt Kritik? Also das, was Lydia sagt, halt einfach faktentreu. Wie viele Freunde habt ihr euch mit diesem Podcast gemacht?
Also er wurde sehr, also es war ja quasi eine Produktion, wir produzieren oft zusammen mit den Öffentlich-Rechtlichen, das war in diesem Fall nicht der Fall und trotzdem wurde der Podcast relativ viel gehört. Also es gab nicht eine große Öffentlichkeitsmaschine dahinter, was ich persönlich sogar fast überraschend fand bei dem Thema, aber ihr habt ja vorhin gesagt, dass das hier bei den Satanic Panic Updates sich irgendwie ähnlich verhält. Also es gibt grundsätzlich ein großes Interesse an diesem Thema und wir haben jetzt anders als bei anderen Veröffentlichungen keine Hassmails bekommen, sondern ja, eigentlich überwiegend positives Feedback, auch negatives. Das beschränkte sich aber sehr oft auf das, was wir hier jetzt auch schon die letzten 1,5 Stunden besprochen haben, ne? Also das Wiederkäuen der immer gleichen Argumente oder vermeintlichen Studien und Belege oder Widersprüche zu den Fakten, die wir vorgelegt haben, dass sie aus den und den Gründen nicht zutreffend sein können. Insofern war ich eigentlich relativ zufrieden damit, wie Leute reagiert haben, weil eben viele gesagt haben, wow, davon hatte ich noch nie gehört, das ist ja furchtbar. Dagegen muss doch irgendwer was unternehmen, dass in der Psychotherapie sowas stattfindet. Und das wiederum ist ja sehr, sehr schwer. Also auch wir haben es da schwer getan, konkrete Lösungsvorschläge zu machen, weil Psychotherapie ja aus sehr, sehr guten Gründen ein geschützter Raum ist, in dem einzudringen nicht so leicht ist, berechtigterweise. Und wenn man sich dann eben anguckt, darüber haben wir vorhin auch schon kurz gesprochen, was Landespsychotherapeutinnenkammern, die ja irgendwie die Aufsichtsbehörden sind, soweit ich das verstanden habe, so an Fortbildungen mit Fortbildungspunkten versehen, dann fehlt da offensichtlich durchaus auch das Wissen einfach über dieses Thema, wo man das Wissen aber eigentlich voraussetzen sollte.
Dazu ist mir Kai von dir ein Satz in Erinnerung, der, glaube ich, all das gut zusammenfasst. Ernst nehmen heißt nicht alles zu glauben.
Ja, ich habe, also weil du fragtest, warum engagiert man sich, das eine ist, am Anfang habe ich das alles behandelt wie eine von den vielen Verschwörungstheorien, über die ich gearbeitet habe in meiner früheren Arbeitsstelle. Und mit der Zeit ist mir klar geworden, diese Verschwörungstheorie hat allerdings konkrete Opfer. Und das sind zum einen die Patientinnen, die eine schlechte Therapie kriegen, Wenn man wissen will, was das bedeutet, dann kann man nachlesen auf der Seite vom Sekteninfo NRW. Da gibt es einen Bericht von einer Patientin, die da rausgestiegen ist. Zersplitterung nach Therapie nennt sich das. Das zweite Opfergruppe sind diejenigen, die beschuldigt werden, da was gemacht zu haben, in der Regel Familienangehörige. Das sagt darüber, zerbrechen Familien und die Eltern häufig sind völlig verzweifelt, weil sie ja gar nicht wissen, wie sollen sie es widerlegen, dass sie keine Satanisten sind. Und das dritte, ich glaube, es stimmt, dass wir ein gesamtgesellschaftliches Klima haben, in dem Emotionalität als Qualität gilt. Das heißt, wenn ich von einer Sache sehr betroffen bin, dann sagt das etwas über die Wirklichkeit dahinter aus. Und gerade beim Bereich von sexuellen Gewalttaten ist das besonders ausgeprägt, weil das ja auch schrecklich ist. Und wenn das irgendwo im Bekannten- oder sonst wo Kreis vorkommt, ist man auch betroffen. Für viele Menschen ist es sehr schwer, von dieser Betroffenheit dann wegzukommen und zu sagen, okay, ich muss jetzt aber nüchtern zurücktreten und überlegen, was ist der Fall. Und es gibt Berufsgruppen, für die ist das zwangsläufig, die müssen das machen. Das eine ist die Polizei und die Justiz. Stell dir mal vor, die Richter würden alle urteilen, weil sie sehr betroffen sind von der Grausamkeit einer Tat. Also das wäre kein Rechtssystem, in dem du leben möchtest. Die Polizei muss, um die Wahrheit herauszufinden, ebenfalls abstrahieren von der Grausamkeit einer Tat. Das ist aber deren tägliches Brot, weil die ständig mit grausamen Verbrechen zu tun haben. Also das sind schon mal zwei Gruppen. Das andere ist, ich würde sagen, Therapeuten, Therapeutinnen und Seelsorger. Wie gesagt, ich komme aus der Kirche. Als Seelsorger muss ich auch empathisch zuhören und das Leid eines Menschen hören oder auch seine Wut oder was immer so einen Menschen umtreibt. Aber das heißt nicht, dass ich alles glaube, was mir jemand erzählt, sondern ich nehme eine Distanz ein, um helfen zu können. Wenn ich nur betroffen bin, dann bin ich Freund. Also Freunde müssen betroffen sein, Freunde müssen meine Hand halten. Freunde sind auch nicht die, die helfen nicht wie Therapeuten und die helfen auch nicht wie Seelsorger. Also ich gebe mir das Beispiel, wenn ich jemand vor mir sitzen habe und die berichtet mir von ihrer Scheidung und wie schrecklich das alles war und wie sehr sie darunter leidet und wie grausam der Mann war, dann weiß ich, dass das Leiden an dem, was sie erlebt hat, echt ist. Also die meisten Menschen gehen nicht leichtherzig durch eine Scheidung. Aber ich weiß auch, ich höre nur die eine Seite. In der Scheidung ist immer noch eine andere Seite. Man weiß, bei welchem Seelsorger, der Therapeuten der Ehemann jetzt sitzt oder umgekehrt die Ehefrau, wenn ich den Ehemann vor mir habe. Das heißt, ich tue niemandem Gefallen, wenn ich meine Betroffenheit alles übernehmen lasse und dann denke, die Betroffenheit ist der Beweis dafür, dass das alles so, wie ich es höre, richtig ist oder so, wie ich es erlebe, richtig ist. Also ich glaube, unsere Gesellschaft mangelt es nicht an Betroffenheit und Emotionalität, sondern ich glaube, es mangelt es eher ein bisschen an Rationalität und einer gewissen Nüchternheit in der Betrachtung von vielen Phänomenen.
Das
Gut, wir kommen.
würde ich gerne
Oh,
noch
Susanne,
zustimmen,
ja.
tatsächlich diese fehlende professionelle Distanz. Das ist ja das, was in diesen problematischen Fällen immer zu beobachten ist dort und was eben leider, du hast jetzt gerade Kai das mit dem Rechtssystem erwähnt, das ist ja gerade leider passiert. Also wir haben natürlich einen
Ja.
großen neuen Justizskandal, der genau darauf fußt, dass diese
Ja.
professionelle Distanz auf keiner Ebene da gewesen ist, sondern dass eigentlich ja Mitgefühl Schaden angerichtet hat. Ich denke, ihr habt das alle wahrscheinlich
Genau,
gelesen.
das ist auch, da haben wir lange vorher drüber überlegt, wenn wir jetzt irgendwie mit der Sendung hier gar nicht weitergekommen wären, hätten gar nicht mehr gewusst, worüber wir reden sollen, hätten wir es gerne gemacht, aber es ist, Lydia hat vermutlich recht, wir werden das gerne, Susanne, nochmal aufgreifen. Also du sprichst gerade von dem Fall Josephine und ich habe ja auch ganz am Anfang gesagt, du bist ja auch Aussagenpsychologe, Sachverständige. Du hast gerade einen Aufsatz über Glaubhaftigkeitsbegutachtung geschrieben. Da gibt es sehr aktuelle Entwicklungen, die in unser Thema hineingehen. Das sollten wir unbedingt in ein paar Wochen nochmal als eigenes Thema behandeln. Ich glaube, jetzt kommen wir so langsam zum Ende. Wir haben noch zwei wichtige Punkte. Holm zum einen, ich habe den Chat nicht vergessen. Chantal Frey, ganz schlicht gesagt, wann immer der Name fällt, es gibt viele Videos mit ihr. Wir haben auch eins davon in Ausschnitt mal öffentlich gezeigt bei einer unserer Veranstaltungen. Und ich gebe den Leuten immer nur diese Stelle. Also sie sagt, sie sei in der Kathedrale von Barcelona bei einem satanistischen Ritual von den drei Tenören und Peter Alexander rituell missbraucht worden. Ich glaube, mehr braucht man zu dem Fall nicht zu sagen. Gibt es sonst noch irgendwas ganz Wichtiges im Chat, was wir beantworten sollten? Ansonsten muss und möchte, hat Lydia die traurige Pflicht, noch an eine Person zu erinnern, die wir möglicherweise heute auch eingeladen hätten, wenn sie noch im Leben wäre. Aber Holm, Chat,
Genau.
noch irgendwas Wichtiges?
Pet jetzt nicht, nein.
Also alles ist
Okay.
natürlich wichtig da, aber was wir besprechen sollten. Okay, dann Lydia.
Ja, also Vielleicht kennen einige noch Andreas Hahn. Er war ja auch schon hier in der Sendung. Er war Pfarrer und langjähriger Beauftragter für Sekten- und Weltanschauungsfragen der evangelischen Kirche. Und er ist leider vor 2 Monaten verstorben, was wirklich aus vielen Gründen auch viele von uns, die wir ihn kannten und auch mich, ich war doch einige Jahre mit ihm und seiner Familie befreundet, sehr traurig macht. Und ich muss an der Stelle sagen, gerade bei diesem Thema, wo ich immer wieder darauf verwiesen habe, wie schwer es manchmal für Menschen sein kann, vielleicht integere Entscheidungen zu treffen. Andreas war wahrscheinlich der integerste Mensch, den ich je getroffen habe. Das meine ich wirklich absolut ernst. Und er hat, obwohl er ein sehr empathischer und menschlicher Mensch war, trotzdem immer geschaut, was ist sozusagen realistisch, was sind die Fakten. Und deswegen möchte ich auch erinnern an seinen Artikel, den er von 2019 publiziert hat mit dem Titel Rituelle Gewalt in satanistischen Gruppen, ein populärer Mythos. Den könnt ihr kostenlos online finden. Und ich weiß, er wäre so gerne auch in dieser Sendung gewesen. Er hat so viel auch für dieses Thema getan und auch sehr, sehr viel negative Reaktionen erlebt, die so unangemessen waren, wenn man weiß, was für ein Mensch er war. Unfassbar. Deswegen, ja, ich muss einfach an dieser Stelle an ihn erinnern. Jo.
Vielen Dank. Okay, boah, trotzdem müssen wir jetzt ein Ende finden. Holm, Annika, ich würde jetzt gerne abgeben. Wir haben irgendwie alle zusammen nächstes Wochenende was vor, glaube ich.
Ja, definitiv was vor. Wir sind nächstes Wochenende in Leipzig zum WTF und haben da ein super spannendes Programm mit ganz vielen Gästen. Also wir vier vom Stammteam werden alle was sagen. Wir werden auch alle ein bisschen moderieren und wir werden ganz viele Gäste haben. Ich mag jetzt aus dem Ärmel gar keinen einzelnen hervorheben. Guckt auf die Seite WTF-Leipzig. .de,
De. Ja.
.de, und schaut's euch an, und ja, kommt nach Leipzig
Das wird
und
ein Fest.
sagt Hallo, wenn ihr da seid. Wir sind da alle, verstecken uns normalerweise nicht.
Trotzdem, komm, Annika, was machst du für einen Vortrag nächste Woche?
Ich rede über Bildung und Diskriminierung, wie das zusammenhängt.
Sehr schön, ausgezeichnet. Lydia, du bist unsere Gastgeberin. Du hast auch 2018 dieses Thema angeleiert. Darf ich dir die Verabschiedung übertragen?
Ja, also ich freue mich, dass wir heute wieder hoffentlich zur Aufklärung in diesem wichtigen Themenbereich beitragen konnten und danke, dass auch ihr alle heute teilgenommen habt. Es wird nicht unsere letzte Sendung zu diesem Themenkomplex sein und wir hoffen natürlich, dass wir irgendwann dazu beitragen können, dass eben, ja, keine Menschen mehr geschädigt werden durch dieses Narrativ. Und deswegen danke fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss, danke an das Team im Background und
Tschüss.
im Vordergrund und überhaupt.
Ja, genau.
Tschüss.